Dass es diesmal auch wirklich aufnimmt, dass wir nicht wieder 2-3 Stunden umsonst labern.
Jetzt kann man das Mikro natürlich wieder hochstellen.
Ja.
Dann muss ich nicht so laut reden. Ich habe schon wieder heute so eine kratzige Stimme.
Ah, das ist vielleicht ein bisschen sexier. Zuckerstück. Zuckerstück.
Du sagst das sonst auch nicht zu mir, Zuckerstück. Ja, aber wenn ich diese rauchige Stimme habe, sage ich gerne Zuckerstück.
Zuckerstück.
Jo, wollen wir gleich? Wollen wir es laufen lassen?
Ja, aber wir können es davor auch noch schneiden.
Ja, genau.
Ja. Gut. Ja, lang ist her, würde ich sagen.
Ja, wieso? Wir haben doch am 1. September eine Folge veröffentlicht, oder etwa nicht?
Ja, haben wir. Aber leider hat das Mikro nicht aufgenommen. Leider. Also es hat aufgenommen, aber es hat es nicht gespeichert.
Weil wir kein Ladekabel, kein Verbindungskabel hatten.
Zu unserem High-End-Soundsystem.
Jo.
Und das war auch meine Schuld, weil ich das Kabel vergessen hatte.
Deswegen gibt es jetzt die verfallene J-Folge zum Thema Ja Sachsen. Ihr habt gewählt, toll, aber ihr könnt es ja leider nicht hören.
Ja zu Sachsen, nein zu Sachsen. Ja. Die war super. Live-Wahlergebnisse besprochen. Oh, schade.
Vielleicht sind wir dann in 5 Jahren so weit, dass wir die Folge dann irgendwie wieder herstellen können oder so mit modernster Technik, aber jetzt geht es erstmal aktuell nicht.
Bestimmt. Hey, Alexa hat doch bestimmt mitgehört, oder?
Bestimmt. Ich frage mal bei Jeff nach und vielleicht kann das wieder herstellen. Jeff
Bezos, ja.
Vielleicht hätten wir das auch gleich machen sollen. Ich glaube nicht, dass die
das Speichervolumen haben, gefallen.
Das über einen Monat hinweg zu speichern. Mhm. Aber wir machen jetzt vielleicht mit K weiter, oder?
Ja, wir machen mit K weiter.
Da ist mir eine sehr schöne Überleitung zu eingefallen.
Gerne.
Passend nämlich zum Wein, den ich aus dem Urlaub mitgebracht habe, aus Merseburg vom Bodensee, trinken wir heute einen Spätburgunder Rotwein aus dem Jahr 2018. Und 2018 war ein sehr gutes Weinjahr, weil es ein warmer Sommer war.
Oho. Und Martin hat schon übereifrig eingeschenkt.
Genau.
Hier, er riecht schon wunderbar, eine sehr satte rote Farbe, aber etwas gedämpft, also nicht ganz knallig.
Genau. Und dass 2018 ein warmer Sommer war, hängt natürlich mit dem Klima zusammen. Und darüber reden wir heute in unserer K-Folge, aber erstmal zum ersten Denkanstoß. Prost. Zum Wohl.
Oh. In vino Veritas, der Aufmachen-Podcast.
In Vino Veritas, die K-Seite zum Thema Klima und Konsum. An meiner Seite der kognitiv sehr begabte Adrian.
Und neben mir der Känguru-Liebhaber Martin.
Hallo.
Hüpfer.
Jo, Adrian, warum reden wir denn über das Thema Klima? Also manchmal passt es ja sehr mit der Aktualität.
Ja, es geht eigentlich darum, dass wir mehr Klimaextreme auch mittlerweile in unseren Breiten spüren und immer mehr Jahrhundertfluten, immer mehr auch Wirbelstürme zum Beispiel, heiße, trockene Sommer, seit, glaube ich, seit 3-4 Jahren viel zu wenig geregnet, um zum Beispiel die Wälder auch nur ansatzweise aufrechtzuerhalten. Der Grundwasserspiegel sinkt ab, Grundwasserspiegel ist sowieso bei uns sehr belastet durch Nitrat, unter anderem. Nitrat ist ja auch nicht so geil fürs Klima.
Können wir ja froh sein, dass wir die Jahrhundertflut für dieses Jahrhundert schon weg haben.
Die gab es
nämlich schon. Die gab es nämlich schon 2002.
Und 2013.
Ja, aber das war in Dresden zumindest nicht ganz so schlimm, oder?
Ja, also Heimatstadt Regensburg war es wirklich 2002 und 2013.
Ich glaube, Passau
ist ja sowieso
abgesoffen.
Ja.
Genau. Aber Jahrhundertflut drückt ja im Grunde auch bloß aus, wie weit der Fluss über die Ufer tritt. Also das ist so ein Maß dafür für Hochwasser, also so eine Skalierung. Das hat mit der Zeit, in der das vorkommt, eigentlich gar nicht so viel zu tun.
Ja.
Mhm.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Das macht man, wenn man Umweltverträglichkeitsprüfungen macht, bei Fabriken, die besonders nah am Fluss gebaut werden, muss man eben auch angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass die halt überflutet werden. Und theoretisch sollte eigentlich so ein Jahrhunderthochwasser nur einmal alle 100 Jahre vorkommen. Aber ja, also es gibt eher die Wahrscheinlichkeit an, aber die nimmt halt zu. Vielleicht sollte man da das Maß überdenken oder beziehungsweise dann den Bereich vergrößern, in dem solche Hochwasser auftreten können. Warst du denn demonstrieren am 20.09.? Da war ja große
Klima-Demo. Ja, tatsächlich, aber ich musste früher abbrechen, weil ich zur Arbeit musste. Also ich konnte den Streik nicht ganz durchziehen.
Ich war auch nicht bis zum Ende dabei, weil ich mit einem befreundeten Vater unterwegs war und der Kleine wurde dann langsam, aber sicher quengelig.
Ich hatte ein sehr lustiges Erlebnis, muss ich sagen. Ich bin vom Alaunpark losgelaufen, also in Dresden gab es 2 große Demozüge, die sich dann in der Mitte der Stadt, sage ich mal, getroffen haben. Ich bin vom Nordende aus losgelaufen, vom Alaunpark, vom etwas alternativeren Viertel Neustadt und bin da so, ich glaube, 2 Stunden mitgelaufen und da musste ich halt leider weiter. habe mich aber davor noch mit meiner Freundin auf eine Bank gesetzt und haben halt den Zug so ein bisschen vorbei laufen sehen, weil wir relativ weit vorne waren, ohne dass wir es irgendwie wollten. Irgendwie sind alle so langsam gelaufen und irgendwann waren wir da und vorne. Haben uns auf eine Bank gesetzt, wollten halt schauen, wie groß das war, wie lang das Ganze ist, haben es ein bisschen genossen, war noch gutes Wetter. Klimawandel, dankeschön. Und dann saßen wir vor einem Bürogebäude und oben im dritten Stock haben Leute das Fenster aufgemacht, weil wie viele Leute und Anwohner. Haben
einfach mal geschaut, was da so los ist.
Haben geschaut, so drei Typen im Anzug, sag ich mal, mittleres Alter, 50er ungefähr. So wie man sich so typische Büroleute vorstellt, so Stromberg-mäßig, sag ich jetzt mal. Und dann schaue ich so hoch, ja, schauen halt zu, ne, schau wieder runter, irgendwo höre ich von her, Dreckspack. Schaue ich wieder hoch, das kann ja nicht gewesen sein, dann schaut doch bloß. Okay, schau weiter hoch, eine Minute sagt er wieder, Dreckspack. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen diskutieren angefangen, habe ich gemeint, ja, soll doch mal seinen Mund halten. Und er so, ja, geht erstmal arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe gleich noch zur Arbeit und meine anderen zwei Jobs habe ich auch schon gemacht, damit ich mir mein Studium finanzieren kann. Und dann hat er irgendwas gemummelt von Volksverräter und hat die Fenster zugemacht.
Ah, Volksverräter auf
dem. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Es ist sehr klischeehaft, aber es ist wirklich so krass, dass sehr, sehr viele Schüler und kleine Kinder da demonstrieren auch mit. Und der einfach von oben herunter Dreckspack ruft gegenüber Leute, die demonstrieren. Und das ist halt vor allem gegen Kinder. Und er war sich halt auch bewusst, dass man das nicht hört. Ne? Das hat man richtig gemerkt. Ja. Er war so weit weg von dem Zug, da war noch eine Straße dazwischen, ein Bürgersteig, und hat nicht gedacht, dass es irgendjemand hört, sondern er wollte es einfach nur loswerden. So ein bisschen. Ne?
Ja, so ist es halt. Es ist halt nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter aufgeht, habe ich das Gefühl, sondern auch so ein bisschen zwischen Jung und Alt. Weil, also, nee, das kann man nicht pauschalisieren. Natürlich gibt es auch alte Menschen, die damit
auch sind. Omas
es
gab
Future. Ja, das habe ich auch gesehen. Genau. Ich bin eher vom anderen Ende, vom Südende her, vom Hauptbahnhof losgegangen und habe dann bis zur Mitte, bis zum Postplatz, wo dann die Vereinigung stattfand, bin ich mitgelaufen und fand es wirklich sehr angenehm. Also ich habe ja auch schon die Gegendemos zu Pegida mitgemacht, wo halt wirklich eine sehr aufgeheizte Stimmung war. Und
wo die Antifa so, teilweise dabei war.
Ja, genau, also wo es wirklich aufgepeitscht war, wo man schon ein bisschen auf sich selber aufpassen musste. Das hatte man bei dem Demozug nicht wirklich im Hinterkopf. Also das war wirklich eine friedliche Demonstration. Viele Kinder, viele in unserem Alter, so 20- bis 30-Jährige, aber auch viele ältere Menschen. Was ich interessant fand, weil sie ja, also die Demo fand freitags um 12 statt, was ja jetzt nicht so die arbeitnehmerfreundlichste Zeit ist, um da an der Demonstration teilzunehmen.
Ja, fand ich auch sehr positiv. Und ich habe es auch zum Beispiel am Anfang bei den Ansagen, fand ich auch sehr, sehr angenehm, dass sie halt gesagt haben, ja Leute, striktes Alkoholverbot. Ja, Mann.
Entschuldigung.
Striktes Alkoholverbot. In Vino Veritas. Striktes Alkoholverbot haben sie angesagt, man sollte bitte auf den Straßen laufen und nicht auf den Grünflächen, damit die nicht zerstört werden und nichts vollmüllen, den ganzen Müll wieder mitnehmen und sowas. Das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr cool und sehr schön angesagt.
Aber ich glaube, das ist bei jeder Demonstration tatsächlich so.
Es ich habe ja bei manche erlebt, die sagen einfach nur auf sie mit Gegrüll so und dann
ist los. Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also selbst bei den Pegida-Demonstrationen werden vorher so Statuten verlesen. Also das müssen die einfach machen. Das ist eine Auflage der Stadt. Und es gibt dann halt auch wirklich bei jeder Demonstration so Ordner, die von den Demonstranten selber gestellt werden, die da ein bisschen das aufpassen sollen.
Haben zum Beispiel auch Schüler selber gemacht.
Und schlecht, die das machen, ist natürlich dann von der Demonstrationsleitung abhängig. Ja, also sowas gibt es auf jeden Fall.
Ja, und da merkt man halt auch, ja, es war jetzt kein so großes Echo, muss ich sagen, in der Politik auf diese Demonstration. Ne?
Ja, waren ja bloß 14.000 in Dresden, sind ja nicht so viele.
Fast eine Million in Deutschland. Aber
nur eine Woche später hat Greta Thunberg ein Bild aus Kanada gepostet, da waren es 500.000. Das ist einfach mal die gesamte Einwohnerzahl von Dresden.
Boah. In einer Stadt?
In einer Stadt, ja. Aber die Kanadier sind da, glaube ich, auch noch so ein bisschen...
Ja, und wenn halt zum Beispiel so eine Symbolfigur wie Greta Thunberg dabei ist, dann gehen vielleicht noch ein paar Leute mehr hin, um die zu sehen. Würde ich mir auch denken. Also wenn die jetzt in Berlin am Start gewesen wäre oder so, wären da auch ein paar Tausend mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ein paar Tausend, also ein paar Zehntausend würde ich sogar denken.
Und dann haben sie auch, ich will wirklich ein bisschen mehr auf Greta Thunberg eingehen, weil ich irgendwie viel Kritik auch gegenüber ihr jetzt gehört habe. So ja, auch von diesem coolen CSU, von dem CSU-Kanal.
Oh, von Armin.
Von Armin, ja genau, ich habe den Namen vergessen. Der Armin, der gemeint hat, ja, es ist ja alles nicht klimaneutral, es ist alles so heuchlerisch und sowas. Und auch ihre Rede vor der UN und ihre Rede auf der Pressekonferenz danach, wo sie gemeint hat, how dare you, wie könnt ihr das überhaupt wagen, das zu tun.
Sie wirkte dabei wie ein kleines, glückliches Mädchen, oder? Mit einer strahlenden Zukunft.
Ja, fand ich auch, ja.
Das hat ja Donald Trump getweetet.
Ja. Oh Mann. Ja, also ich finde es halt irgendwie komisch, dass sich dann wieder, oder eigentlich bezeichnend, ja, dass sich von dem anderen Lager, von dem gegnerischen Lager, was sie formiert, oder vor allem von allen, die nicht dafür sind, weil Greta Thunberg klagt ja nicht ihre klaren Gegner an, sondern sie klagt alle an, die nichts tun. Das heißt, alle, die nicht dafür sind, sind gegen sie. Das ist auch eine interessante Logik. Sie hat George Bush auch verwendet. aber davon mal abgesehen, finde ich, dass halt alle, die wirklich klar gegen sie sind und gegen diesen Klimahype und das alles eine Lüge oder wir kriegen das alles technisch gelöst, wie es die FDP so gern formuliert, die versuchen halt irgendwie diese Symbolfigur Greta Thunberg komplett schlecht zu machen, ne?
Naja, klar.
So, ja, das ist alles nicht CO2-neutral und sie hat ja dieses Asperger-Syndrom und das ist ja auch schwierig und die wird nur benutzt von ihren Eltern und sowas und das ist halt so billig, weißt du, anstatt auf die Inhalte einzugehen. Bei der AfD heißt es nämlich immer, ja, wir müssen die Inhalte ernst nehmen, wir müssen die Sorgen ernst nehmen. Aber bei einer 16-Jährigen aus Schweden, die sagt, ja, ich kann nicht mehr zur Schule gehen, weil ihr alle meine Zukunft versaut, und bei zigtausenden Leuten allein in Deutschland, die da auf die Straße gehen, oder hunderttausenden Leuten, ja, nee, die müssen wir nicht ernst nehmen, die Sorgen. Das ist einfach nur Polemik.
Da ist ja auch der wesentliche Unterschied, weil da geht es um Fakten. Bei den anderen, bei den rechten Spinnern, da geht es ja um ein Gefühl. Denn die Gefühle muss man ernst nehmen. Da geht es um die gefühlte Wahrheit. Und die Greta Thunberg, die packt einfach mal die klimatischen Fakten auf den Tisch und zwingt die Politiker mit Wissenschaftlern zusammen, mit Scientists for Future,
ja,
und zwingt die Politik mal damit, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da liegt der wesentliche Unterschied da drin. Außerdem bietet sie halt aufgrund ihres Alters, aufgrund ihrer Krankheit auch eine gewisse Angriffsfläche und eben dieses Potenzial für...
Und allein, dass sie eine Frau ist.
Ja, genau. Für gewisse Kräfte, um dagegen zu wirken, wo man vermeintlich leicht den Hebel ansetzen kann, könnte ich mir vorstellen.
Ja, sie versuchen es halt zumindest. Ne?
Ja, aber ich glaube, dass sich manche Leute auch einfach davon überrannt fühlen, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, hat sie einfach diese enorme Zugkraft. Also, dass wenn sie in Toronto auftritt, da plötzlich 500.000 Menschen hinkommen, haben wir gerade schon gesagt, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen das Gefühl haben, dass sie da in dieser Masse untergehen. Gerade eben diese rechten Spinner, die glauben, dass es den Klimawandel gar nicht gibt.
Dass sie in der Masse untergehen, wie meinst du das?
Naja, dass sie einfach jetzt von den ganzen Ökos überrannt werden. Und
sie sind fremd im eigenen Land, ja, das müsste ihnen doch gefallen.
Ich verstehe das gar nicht. Ihren Mercedes stehen lassen müssen und aufs Fleisch verzichten müssen und was da nicht immer alles für absurde Forderungen gestellt werden. Was ich interessant finde, ist, dass aber alle Parteien durch die Bank weg auf Verbote immer noch verzichten.
Ja, das ist halt immer das Ding, ne? Also die Grünen versuchen sie ein bisschen, so ganz, ganz mini, und dann sagen alle, ja, das ist eine Verbotspartei und wir setzen nicht auf Verbote, sondern auf Anreize und richtig geil und das muss Spaß machen, Klimaschutz.
Aber ich habe sehr
und alle zum Mitmachen und geil und super und wir sind keine Verbotspartei wie die Grünen und nein, wir gehen nicht zurück in den Kommunismus. Oh.
Ich habe sehr viele Plakate gesehen, auf denen drauf stand, los, verbietet uns endlich mal was, und ich finde das vollkommen richtig.
Weil das Job von Politik.
Ja, und vor allen Dingen, es geht nicht ohne Einschränkungen und ohne Verbote, weil im Grunde darum geht es doch bei der Klimapolitik, oder? Dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher, weil aktuell booten wir den Planeten sowas von aus, so dass wir anderthalb Erden brauchen. Wann war der Equal Earth Day?
Nur eher drei.
Mittlerweile. Wir Deutschen.
Ja.
Aber ja gut, ich meine...
Der Global Earth Day war, glaube ich, anderthalb oder 1,75 oder sowas.
Ja, genau. Ja. Also sehr viel mehr Planeten bräuchten. So, also wir können den Konsum so nicht fortsetzen. Das sollte eigentlich jedem klar sein.
Ja, ich finde das dann auch. Ja. wie gesagt, bezeichnen, dass die Gegner denen einfach nichts Besseres anfällt. Weißt du, als diese Argumentation.
Mhm.
Das in fetten Klammern gesetzt, ja. Ich meine, Politik ist dafür da, um uns Verbote zu geben. Wieso gibt es bei uns weniger Schusswaffentote als in den USA, weil es bei uns verboten ist, eine Waffe ohne Waffenschein zu haben?
Ja, aber gleichzeitig fühlt sie sich doch damit bestimmt auch sehr unsicher, oder? Weil wie willst du dich verteidigen, wenn dann plötzlich jemand mit einer Knarre auf dich zukommt?
Ja, aber weil so wenig Leute eine Knarre haben. Umkehrschluss. Oder man verbietet irgendwelche Zusatzstoffe, die irgendwo anders erlaubt sind und Leute krebskrank machen oder sowas. Oder man verbietet Insektenvernichtungsmittel, da sind wir ja gerade groß dabei, zumindest langsam mal das ein bisschen zurückzuschrauben oder nicht mehr 50 Jahre zu verlängern.
So groß sind wir dank der CSU ja nicht dabei, weil die letztes Jahr noch vor der Bundestagswahl kurz vorher im EU-Parlament dann doch dafür gestimmt haben,
Glyphosat. Grüße an die CSU, ihr seid eine Schande für Bayern.
Aber die sind doch so hip und fresh und fühlt sich nicht total abgeholt von Armin.
Na klar.
Ja, mei. Ja, mei. Was die alles machen Armin in dem Bundestag da in Berlin. Ja. Das ist eine große Sache.
Apropos CSU, ich möchte nochmal auf Klimawandel kommen und das Klimapaket von der Bundesregierung. Das ja alle vollkommen zu Recht kritisieren, was ja einfach nichts ist. Es ist nichts als Paket. Ja? Und sie, da gibt es auch diesen schönen Ausschnitt von Merkel auf der Pressekonferenz bei der Vorstellung. Ja, kam glaube ich auch in der Heute-Show und so. Ja, also sie werden sich jetzt fragen, werden wir die Ziele wieder nicht einhalten, weil wir schon die letzten bis 2020 nicht eingehalten haben? Da kann ich Ihnen sagen, wir werden es versuchen.
Ja, ich fand das auch super, dass sie auf der Pressekonferenz nochmal unterschieden hat zwischen was sie sagen würde als Wissenschaftlerin und was sie sagen als Politikerin.
Das kann sie trennen, das finde ich gut.
Ja, ja, weil ich glaube, die Wissenschaftlerin Merkel würde sich im Grab rumdrehen, wollte ich gerade sagen. Also sie lebt ja noch. Also
die Wissenschaftlerin Merkel ist wahrscheinlich schon länger tot. Aber
das Problem ist doch, sie weiß das doch alles. Und was ich besonders interessant fand, ich habe im Aufwachen-Podcast gehört, dass wohl die CDU für einen höheren CO2-Preis war, nämlich von 35 Euro.
Ja,
und die SPD und die CSU allerdings dagegen interveniert haben.
Ich meine, hat es geholfen, dass die alle davor Parteispenden bekommen haben, vor ein paar Wochen in hunderttausenden Höhen?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also damit kann es gar nichts zu tun haben. Nee, das Parteienfinanzierungssystem in Deutschland, das ist schon okay, so wie es ist.
Ich habe ein gutes Interview gehört, oder ein lustiges Interview, eher ein postironisches. Egal, ich habe ein Interview gehört mit der CSU-Beauftragten für Klimaschutz. Die ist, glaube ich, auch von der Bundesregierung dann die Beauftragte. Ich weiß gerade nicht mehr ihren Namen. Geht nur 4 bis 5 Minuten. Und die argumentiert dafür, dass das Klimapaket besser ist als sein Ruf. Und ein Beispiel nehme ich jetzt kurz raus, nämlich CO2-Bepreisung.
Ja.
Und da sagen ja alle Wissenschaftler, übereinstimmt, eine Tonne CO2 kostet an Umweltfolgeschäden ungefähr 180 Euro. Plus minus 5. Ne?
Und ungefähr. Ich glaube, es ist erstmal jedem klar, dass wir nicht mit 180 Euro da einsteigen können, weil das erstmal viel zu teuer wäre von heute auf morgen.
Natürlich, solche Regelungen musst du ja wie mit Rauchverboten oder mit Tabaksteuer oder irgendwas, musst du ja langsam einführen, das ist ja auch ganz normal, das ist ja kein Stress. Das Ding ist, alle, den Mindestwert, den zum Beispiel auch das Deutsche Klimainstitut empfiehlt und sowas, ist 50 Euro als Einstieg für eine Tonne CO2, um das dann sukzessive zu erhöhen bis 180 2030.
Mhm.
Ja? Und dann weiß man, es wird teurer, man weiß, man sollte sich jetzt vielleicht keine neue Ölheizung anschaffen und so weiter und so fort. Und das ist alles gut. Die Bundesregierung fängt jetzt mit 10 Euro an.
Ab 2021.
Ab 2021, also in 2 Jahren.
Mhm.
Und fördert bis dahin noch alle möglichen anderen Techniken weiter und währenddessen auch noch, also, und zum Beispiel neue Ölheizung für Gebäude. Und hebt es dann bis 2030 auf 30 Euro an. Wow. Und ab dann... Das war die super Argumentation, weil die Moderatorin hat versucht, diese CSU-Beauftragte darauf festzunageln, dass das viel zu wenig ist und was soll denn das? Und ab dann wird das der Preis dem freien Markt überlassen. Weil dann hat sie ja gemeint, ja, aber dann ab 2030 wird das doch dem freien Markt überlassen. Und dann können die Preise ja theoretisch noch viel höher gehen als 180 Euro. Ist das nicht super? Und der freie Markt macht doch alles für uns. Und natürlich wird es dann keine Monopole geben oder Kartelle, die sich gegenseitig die CO2-Zertifikate dann so runterhandeln, dass sie nur noch ein paar Cent kosten.
Vor allen Dingen ab 2030. Ab 2030 sollten wir schon möglichst klimaneutral sein.
Ja, da sollte so eine CO2 mindestens 180 Euro kosten, wenn nicht mehr. Wieso nicht 250?
Und vor allen Dingen, es ist doch... Ja? Jemand mit ihrem kackfreien Markt. Es gibt doch einen Grund, warum wir zum Beispiel die Energiewende, die ja jetzt eingeleitet wurde und die mäßig gut läuft, also ich sag mal so bis, sagen wir 2016, 2017 lief es ganz gut, ab letztem Jahr dann nicht mehr so gut, weil die Förderungen ausgelaufen sind. Aber solange es eben die Förderung gab, haben wir ja den Anteil erneuerbarer Energien ganz gut gesteigert. Wenn wir das dem freien Markt überlassen hätten, dann hätte das so nicht funktioniert. Hat nur durch Förderung und auch durch die EEG-Umlage funktioniert, auch wenn die natürlich wieder ein bisschen behumse war.
Und der freie Markt ist ein Mythos. Ich kann gerne, ich weiß nicht, ob wir so wissenschaftsbasiert arbeiten wollen, aber ich kann gerne ein paar Quellen und Studien, empirische Studien verlinken, die eben belegen, dass der freie Markt und die angeblichen Mechanismen, die die BWLer und VWLer denen andichten und vor allem die FDP, dass es einfach nicht stimmt. Dass es nicht stimmt, dass er irgendwelche Interessen widerspiegelt oder sowas von allen Menschen, sondern er spiegelt die Interessen wieder von den wenigen Reichen, die möglichst viel anbieten können und auch möglichst viel kaufen können. Und die spielen den Ball sich gegenseitig zu und spielen die Konsumenten gegeneinander aus. Und wenn die Monopole und Kartelle erschaffen, wie es zum Beispiel in der Energiewirtschaft der Fall ist mit den ganzen Energiekonzernen und so, dann ist es scheißegal, wie viel eine Tonne... Und wenn wir mit 200 Euro pro Tonne CO2 in den freien Markt geben würden, die würden das innerhalb von 2 Jahren auf 10 Cent runterbringen. Hundertprozentig.
Ich glaube, da brauchen wir gar nichts weiter verlinken. Ich glaube, die Tatsache, dass 1% der Weltbevölkerung über 50% des Marktwertes verfügen, den die anderen 50% zur Verfügung haben. Über den die anderen 99% ebenfalls zur Verfügung haben, spricht doch eindeutig für sich, dass das System scheiße ist. Aber ich glaube, das haben wir in den Folgen zuvor schon ganz gut aufbereitet.
Vielen Dank an den freien Markt auf jeden Fall.
Ja.
Sag nur Digitalisierung first, Bedenken second.
Das klingt jetzt sehr nach FDP-Kritik.
Ach nein, die FDP ist doch eine super Partei für...
1%? Das obere
1%? Ja, für eher 0,1.
Ja, Christian Lindner, der fühlt sich doch dadurch ganz gut.
Aber freie Fahrt für freie Bus,
sage ich nur. Das ist immerhin ein Problem, mit dem wir uns in Sachsen nicht mehr rumschlagen müssen.
Weil wie gesagt, das haben wir auch in der letzten Folge, die leider nicht mehr aufgezeichnet wurde, gesagt, für mich war das immer noch ein einfach, mein Herz ist ein bisschen höher gehüpft. Es war so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, es ist nicht alles schlecht in der Welt. Und man weiß einfach, die FDP ist nicht im Landtag. Und das war auch wie 2013 bei der Wahl, wo die FDP nicht in den Bundestag gekommen ist. Es war wirklich, man hat sich gedacht, scheiße, ja, wieder keine gute Mehrheit für irgendein Bündnis, was irgendwas erreichen könnte, vielleicht, eventuell. Es war wieder große Koalition, aber die FDP ist nicht da. Das ist wirklich, es ist so immer so ein kleines Ding, wenn man denkt, alles ist scheiße und Trump und Iran und Saudi-Arabien und alles, aber die FDP hat nichts mehr zu sagen in bestimmten
Themen. Aber dann stellt man fest, dass über 60% konservativ gewählt haben und dann geht's.
Konservativ bis rechtsradikal. Ja, aber die FDP ist nicht dabei. Das ist immer mein Lichtblick.
Ja, aber vor allen Dingen die FDP, die brauchen wir auch gar nicht mehr, weil ich glaube, die CDU macht das ja.
Und die AfD vor allem. Die AfD ist ja absolut am Tropf von der Finanzelite, auch Spitzenkandidaten, Alice Weidel ist ja am besten zu nennen, die bei Goldman Sachs gearbeitet hat, da ihre schöne neoliberale Schiene bekommen hat. Und die ist ja noch krasser drauf als die FDP, ne? Mhm. Wenn die irgendwas sagt, wirtschaftspolitisches, was nicht mal was mit Rassismus zu tun haben muss oder sowas, was ja selten ist bei Alice Weidel, aber okay, das gibt's auch.
Ja, ne? Die ist doch hier auch irgendwie Diplom-Wissenschaftlerin, Doktorin,
ja, was auch immer. Ja, Wirtschaftswissenschaft. Ja, auf jeden Fall. Wenn die das sagt, das würde sich die FDP nicht mal trauen. Also die würden insgeheim denken, oh geil, aber das würden die sich nicht trauen. Und bei der AfD ist halt schon alles wurscht, deswegen können sie das auch machen.
Genau. Wollen wir nochmal zurückkommen zum Klimapaket. Warum ist denn dieser CO2-Preis überhaupt wichtig und warum funktioniert er so, wie er jetzt eingeführt ist? Vermutlich eher nicht. Weil der CO2-Preis alleine löst ja das Problem nicht. Wenn du es einfach nur teurer machst, hilft das ja erstmal den Leuten nicht weiter. Weil wenn du zum Beispiel darauf angewiesen bist, dass du mit dem Auto auf Arbeit fährst, weil du auf dem Land wohnst und deine Arbeit befindet sich in der Stadt oder halt auch andersrum, du wohnst in der Stadt, so wie es jetzt bei mir ist und meine Arbeit ist halt so ein bisschen im Umland, muss ich auch fahren. Ich kann Gott sei Dank auf den Zug umsteigen, aber die Strecke ist nicht elektrifiziert, das heißt, ich fahre mit einer Diesellok.
Ja, oder es gibt ja auch viele ländliche Gegenden, wo einfach keine Bahnstation in der Nähe ist, ne?
Genau. Das heißt, du müsstest als ersten Schritt erstmal diesen öffentlichen Personennahverkehr so ausbauen, dass die Leute ihn auch überhaupt benutzen können, weil ansonsten wird es einfach nur teurer, die Leute bezahlen mehr, aber steigen natürlich nicht um, was ja natürlich der Sinn dieser Aktion sein sollte, dass es so unattraktiv und teuer wird und die anderen Angebote gleichzeitig so attraktiv und billig, dass du dazu gezwungen bist, aus dem Ökonomischen heraus die Öffentlichen zu nutzen.
Und selbst das kriegen sie ja nicht hin, ne? Also so dieses Jahr, wir werden vielleicht Bahn-Fernverkehrstickets ab 100 Kilometer irgendwie ein bisschen vergünstigen.
Oder ich glaube, die senken die Mehrwertsteuer von 19 auf 7%.
Ja, eben mit der Mehrwertsteuer so. Wow. Wow.
Ja.
Wirklich. Geil. Danke, Leute.
Irgendwie, ab 2021, der CO2-Preis von 10 Euro wird eingeführt. Das heißt, Benzin wird ungefähr 3 Cent teurer. Gleichzeitig steigt die Pendlerpauschale um 5 Cent pro Kilometer. Das heißt, du machst als Pendler, wenn du mit dem Auto fährst, trotzdem noch 2 Cent Gewinn sozusagen. Ja.
Und da kriegen halt auch nur die Pendler was zurück. Ne? Der ursprüngliche Vorschlag von den Grünen oder von Klimaaktivisten war ja, man muss das alles bepreisen und mit dem Geld, was man da bekommt, das kann man doch an die Bevölkerung gleichmäßig zurückgeben. Ne? Das macht zum Beispiel Frankreich jetzt langsam, auch nicht so perfekt, aber so ähnlich zumindest auf jeden Fall besser
als wir. Der Aspekt ist ja jetzt gar nicht mit dabei, dieser soziale Ausgleich.
Das gibt es nur für die Pendler. Das gibt es nur für die Pendler.
Ja, genau, aber das ist ja kein sozialer Ausgleich, weil ich glaube, es wurde auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass insbesondere Menschen, die viel verdienen, bereit sind, weitere Strecken zu fahren und demzufolge dann auch mehr zurückziehen. Und
sich auch leisten können.
Ja, vor allem das.
Weil wenn man mal für ein Meeting von München nach Hamburg fliegt oder sowas, dann kann man sich den CO2-Preis auch leisten.
Und vor allen Dingen, du kriegst das ja nur über die Steuer zurück. Das heißt, du musst überhaupt das erstmal an Steuern bezahlt haben, damit du überhaupt irgendwas zurückkriegst. Das heißt, wenn du Niedriglöhner bist, dann bezahlst du logischerweise weniger Steuern und kannst auch weniger anteilig
zurückbekommen. Ganz genau, oder gar keine Steuern, weil du halt
das
im Minijobbereich unterwegs bist. So. Mhm.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, sind es noch 450 Euro oder ist das mittlerweile verändert worden?
Es ist immer noch 450, obwohl der Mindestlohn angestiegen ist. Aber immer noch unter Inflation. Also für alle, die sich jetzt freuen, auch ich bekomme auch Mindestlohn. Ja. Ne, für alle, die sich freuen, zu sagen, hey, der Mindestlohn ist doch jetzt angestiegen, aber die Inflation ist noch viel härter angestiegen. Ne? Du verlierst eigentlich 3-4%.
Ja.
Naja,
man kann jetzt nicht den Mindestlohn an die Inflation koppeln, Hauptsache wir nehmen den Rundfunkbeitrag und sagen einfach, wir erhöhen den Pauschal aller 5 Jahre um so und so 4%. Das ist doch.
Ja, und die Tabaksteuer und sowas, aber nee, sowas geht nicht. Nein, auch die Renten kann man nicht an die Inflation koppeln oder das Elterngeld oder sowas. Nee, das wäre zu viel.
Also das geht nicht. Hat nicht auch der Bundestag darüber abgestimmt und das auch festgelegt, dass die in einem gewissen Turnus immer mehr kriegen? Ich glaube ja. Diäten heißen die ja.
Diäten? Achso, die für den Bundestag.
Ja, ich glaube,
die sind mittlerweile auch gekoppelt. Und die Linkspartei war die einzige Fraktion, die gesagt hat, das, was sie mehr kriegen, spenden sie alle geschlossen. Eine wohltätige Organisation, weil sie es nicht brauchen. Aber hey, die linkste Partei ist auch nicht perfekt, aber immer ein gutes Zeichen.
Ja.
Warte, irgendwas hatte ich gerade in meinem Kopf oder hast du gerade was, wo du überlegen kannst?
Wir waren ja immer noch bei dem Klimapaket stehen geblieben. Was standen da noch drin?
Ich würde noch mal gerne zur CO2-Bepreisung kommen, weil die ja auch in Deutschland bauen wir dann auch damit parallel dazu einen eigenen Emissionshandel auf.
Mhm.
Für bestimmte Unternehmen und bestimmte große CO2-Emittenten.
Genau, teilweise gibt es das ja schon im Energiesektor.
Ja, es gibt es europaweit im Energiesektor. Genau. Und das Lustige ist ja, dass dieses CO2-Paket, wie nennt man das? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf.
Klimapaket sagen die
immer. Klimapaket, die CO2-Steuer. Steuer ist ja was anderes als
der Emissionshandel.
Der Emissionshandel, genau, Emissionshandel, sorry.
Ja, kein Problem.
So, Emissionshandel funktioniert praktisch so, die EU-Kommission gibt jedes Jahr ein bestimmtes Paket raus an CO2, das verbrennt werden darf, praktisch, oder in die Luft entweicht.
Mhm.
Und diese kann man kaufen auf dem freien Markt. Und der Deal ist praktisch so, es wird jedes Jahr weniger und deswegen ist das Angebot eingeschränkt und die einzelnen Zertifikate für die einzelne Tonne CO2 wird teurer. Es ist aber so, dass sie am Anfang viel zu viele Zertifikate ausgegeben
haben. Teilweise sogar für umsonst.
Ja, für umsonst und Zertifikate, die man eigentlich gar nicht bräuchte. Und dass der Preis so langsam ansteigt und dass sie das Angebot an den Zertifikaten so langsam verringern, dass es einfach gar keinen Effekt haben wird. Und vor allem könnten dann Firmen, die sowieso was einsparen können, ne, noch viel mehr einsparen könnten eigentlich, können das Zertifikat dann verkaufen an andere Firmen oder Emittenten und die können dann das CO2 in die Luft blasen, anstatt zu sagen, hey, du kriegst eine Belohnung, du bist gut dabei, du zahlst weniger Steuern für CO2 und der andere versucht auch weniger Steuern zu bezahlen, nein, der kriegt das billig hinterhergeschmissen und dann wird im Endeffekt, wir haben ja alle nur eine Atmosphäre, das haben ja viele nicht kapiert, auch nicht von der FDP oder von der CSU, da kann man keine Mauer hochziehen bis da hoch. Wir haben alle eine Atmosphäre und wo das CO2 emittiert wird.
Aber wir können Mauern vor den Küsten bauen und das Meer aufhalten, hochzusteigen.
Ja, das geht. Das hat ja Trump mit seinem Golfplatz auch gemacht in Irland, glaube ich, oder in Schottland.
Wieso? Es gibt doch gar keinen Klimawandel. Warum macht er denn sowas?
Ja, das machen bestimmte Kobolde.
Jedenfalls nochmal kurz zum Emissionshandel, weil da waren wir ja gerade. Ich finde das Konzept an und für sich ja eigentlich erstmal ganz spannend. Theoretisch könnte es ja auch so funktionieren, weil wenn du halt immer weniger Zertifikate ausgibst, beziehungsweise halt Zertifikate zurücknimmst
kannst pro Jahr. Kannst du genau kontrollieren als genau, Politik, was emittiert wird. Ja.
Richtig. Du musst es halt dann aber wirklich auch konsequent umsetzen und das dann halt auch die Daumenschrauben wirklich anziehen, sodass es für Unternehmen wirklich unlukrativ wird, CO2 zu emittieren. Ja. Also dieser Gedanke muss halt auch verfolgt werden.
Und du wirst halt auch gestalterisch sein. Ne? Du musst einen Politikstil verfolgen, wo du wirklich gestalterisch in die Gesellschaft eingreifen wirst und sagen wirst, hey, das ist unser gemeinsames Ziel, lasst uns dafür was tun
und, das
und
ist
nicht
halt,
einfach nur verwalten.
Und das ist halt auch so ein System, was langsam aber sicher greift, weißt du? Weil, wie wir halt schon vor uns am Anfang gesagt haben, du kannst nicht von heute auf morgen sagen, so CO2 kostet ab morgen 180 Euro pro Tonne. Das geht einfach nicht, weil du brauchst ja auch erstmal die Technologie bzw. die Möglichkeiten, den Unternehmen die Möglichkeit geben, CO2 einzusparen.
Und auch den Kunden, ja?
Genau.
Wenn ich mich jetzt auf irgendwas eingestellt habe, auf meine Ölheizung im Haus und auf meinen Verbrennungsmotor im Auto und dann kostet ab morgen aber alles sehr, sehr, sehr viel mehr durch diese Steuer,
ja,
dann bin ich auch am Arsch. Ne?
Genau, dann brauchst du
erstmal ein neues deswegen Konzept. Muss es diese Umlage geben erstmal, damit die Leute das zurückbekommen und eigentlich wieder auf Null rauskommen, vielleicht sogar auf ein Plus. Weil es geht ja eher um die kleineren Einkommen, die auf den Plus rauskommen würden.
Ja, so groß wäre die Umlage ja gar nicht gewesen. Ich glaube, das bewegte sich so im Jahr für 100 oder 200 Euro pro Bürger.
Ja, aber das ist halt für Leute mit sehr kleinem Einkommen, das ist sehr schwierig, glaube ich. Also es ist immer noch eine Belastung. Und da ist immer noch das Gefühl, da wird was weggenommen.
Mhm.
Und das wäre halt ein positives Zeichen auch gewesen, zu sagen, hey, der Staat gibt dir auch was zurück dafür. Ne, du bekommst auch was.
Ja.
Aber das ist halt schwierig.
Und vor allen Dingen wäre das auch mal eine Förderung der kleinen Leute bzw. der kleineren Einkommen gewesen, weil die Theorie dahinter ist zumindest, dass wenn du nicht so viel Geld hast, du natürlich auch umweltfreundlicher lebst. Weiß nicht, ob das so ganz zu 100% aufgeht, weil zum Beispiel billiges Fleisch oder so kannst du natürlich trotzdem kaufen, aber du fliegst vielleicht weniger in den Urlaub oder bzw. generell so. Naja, schon, aber also ich sag mal so, wenn du halt wirklich ein sehr niedriges Einkommen hast, so billiges Fliegen dann teilweise halt auch nicht, beziehungsweise du musst dir dann halt auch den Urlaub leisten können.
Mhm.
Und wenn du in höheren Positionen bist, ist es wahrscheinlich auch so, dass du mehr Dienstreisen mit dem Flugzeug unternimmst, was du in einer niedrigeren Einkommensschicht vielleicht doch eher nicht hast.
Ja, das stimmt. Es gibt ja auch diese Vergleiche weltweit, welches Land pro Kopf am meisten emittiert und am wenigsten emittiert.
Mhm.
Und Kenia ist zwar in absoluten Zahlen ganz vorne als Land, aber da leben auch ein paar Milliarden Menschen. Ne? Und pro Kopf...
Ich hab Kenia verstanden.
Nee, China.
Okay,
alles China.
Klar. Danke.
Die Volksrepublik, die 70 Jahre alt geworden ist jetzt.
Ahu.
Ja. Die emittieren aber pro Kopf immer noch sehr viel weniger als Deutschland zum Beispiel oder Frankreich oder USA oder Großbritannien.
Mhm.
Und da sieht man schon, wo der Haken ist. Ne? Also dieser Lebensstil, der durch diese Globalisierung und Kapitalismus geprägt ist, dadurch, dass wir andere Länder massiv ausbeuten und klein halten und die Umwelt zerstören, bei denen und mittlerweile auch bei uns, können wir uns halt so einen Lebensstil gesamtgesellschaftlich leisten. Natürlich gibt es in Deutschland auch Armut, aber gesamtgesellschaftlich haben wir einen krassen Lebensstil, sage ich mal.
Ja. Sieht man ja auch daran, dass wir als Deutsche drei Erden bräuchten, wenn alle auf der Welt so leben würden wie wir.
Wie die Deutschen, genau. Das ist auch eine Statistik, die es belegt. Und jemand, der halt am Hungertuch nagt, der hat natürlich nicht so viel CO2-Bilanz, sag ich mal, im Jahr. Oder jemand, der einfach sich nur Reis leisten kann, 365 Tage und von Reis und Wasser lebt. Aber das Problem muss von beiden Seiten angegangen werden. Ja, es kann nicht heißen, ja, wir dürfen jetzt keine Entwicklungszusammenarbeit mehr machen und wir müssen die Länder möglichst klein halten und wir müssen auch runterkommen, damit die nicht hochkommen. Weil das Ding ist ja, wenn wir in China, in Indien und in Subsahara-Afrika jetzt irgendwann so eine Mittelschicht bekommen wie in Europa, die den gleichen Lebensstandard haben will mit den gleichen Technologien, dann sind wir alle am Arsch. Dann können alle einmal den Zündschlüssel im Auto umdrehen und dann ist die ganze gesamte Welt verballert. Ja.
Schon klar. Aber deswegen sollte man ja auch die Entwicklungsarbeit weiter fördern und die nicht zurückschrauben. Einfach, damit die Leute gleich diesen Sprung in die neue Gesellschaft reinmachen, die klimaneutral lebt. Die Technologien an sich sind ja schon da. Und ich glaube, China versucht das auch jetzt auf Elektroautos massiv umzustellen. Weshalb ja letztes Jahr sehr viele Politiker in China waren, um sie davon zu überzeugen, auch weiterhin unseren guten deutschen Diesel zu kaufen.
Ja klar, weil wir mit Elektroautos hinten dran sind. Und wenn wir jetzt überall E-Tankstellen in Deutschland bereitstellen würden, dann würden sich alle einen chinesischen kaufen.
Mhm.
Oder einen Toyota oder was weiß ich, weil die halt alle so krass vorne dran sind. Und die deutsche Autoindustrie wäre noch kaputter, als sie jetzt eh schon ist.
Ja, ich überhaupt nicht verstehen kann. Das ist so eine reiche Industrie. Das Problem ist seit Jahren bekannt und anscheinend haben die da sehr, sehr wenig rein investiert und einfach ihren blöde Scheiße weiterverkauft.
Ja, ich muss auch sagen, da sieht man wieder einen Vorteil von der Diktatur. Das ist einfach so. Lass mich das ausführen.
Ja, schon klar.
Es gibt in China, kannst du langfristig planen, weil du weißt, du bist längerfristig an der Macht. Das ist wirklich so.
Das
ist
da hast du gerade so. Das Wort Planwirtschaft in den Mund genommen. Ja,
zum Beispiel der autoritäre Führer in Ruanda, Paul Kagame, der hat auch schon seit bestimmt 10, 15 Jahren ein totales Plastiktütenverbot im ganzen Land durchgesetzt. Was machen wir? Wir verbieten Plastiktüten, aber auch nur die einen, die kleinen, die vielleicht da zum Einsatz kommen im Supermarkt. Aber alle anderen sind okay. Ne?
Deswegen möchte ich trotzdem noch nicht in Hongkong wohnen.
Nein, das nicht. Aber das Ding ist, erstens lässt sich in Diktaturen sowas viel leichter durchsetzen, vor allem wenn es ans Existenzielle geht und an Fakten und nicht an irgendwelche Meinungen. Und zweitens, trotz dieser Entscheidungsmacht, sage ich mal, in Diktaturen und dass es in Demokratien alles viel langsamer ist und sowas und viel schwieriger, weil man sich gegenseitig abstimmen muss und es gibt immer eine Gegenmeinung und dann gibt es Wahlzyklen und so weiter und so fort. Ist alles okay.
Nee, klar, aber das demokratische System ist ein langsames System. Ja. Das ist ja absolut klar.
Dafür garantiert es bestimmte Freiheiten.
Genau. Ne?
Aber worauf ich raus wollte, war eigentlich, dass es doch für uns als westliche Demokratien, die wir versuchen, auch medial und kulturell irgendwie allen auf der Welt vorzuschreiben, hey, schaut uns doch mal an, wir sind die Spitze der Entwicklung und werdet doch alle so wie wir und führt überall die Demokratie und die Marktwirtschaft ein, dass es doch für uns eine absolute Schande sein muss, so weit hinter solchen autoritären Regimen hinterherzuhinken. Das kann doch nicht angehen, dass dann aufrechte Demokraten angeblich da oben stehen, in der EU-Kommission oder im EU-Rat oder in den Regierungen, in den Länderparlamenten und sich dann irgendwie sagen, ja, aber wir können ja nicht, wir wollen ja nur so ein ganz kleines bisschen und wir wollen ja auch keine Verbotspartei sein und ballern alles zugrunde damit.
Ja, und aufrechte Demokraten ist da halt auch immer...
Ja, sie geben sich als aufrechte Demokraten, das meine ich ja, wenn sie aufrechte Demokraten wären, dann müssen sie sich in die Hose scheißen jedes Mal, wenn sie so einen Scheißsatz sagen.
Du fragst doch bestimmt auch Martin Sonneborn irgendwo.
Und nee.
Echt nicht? Du folgst nicht so, was er so von sich gibt im EU-Parlament?
Ja, hin und wieder mal.
Jedenfalls aber nicht aktuell werden ja die Kommissare bestimmt und durch
von der Uschi, ja.
Genau. Und es ist unfassbar, wie viele davon sowas von korrupt sind, die in ihren Ländern nur Scheiße angerichtet haben, gerade in Bezug auf Finanz- oder Klimapolitik. Und die jetzt von der Kuh als Kommissare oder Kommissarinnen vorgeschlagen wurden.
Was erwartest du von Ursula von der Leyen? Die ist ja genau der Prototyp davon. Die hat im Land alles versaut und geht in die EU, genau wie Günther Oettinger davor. Das ist so ganz einfach. Dafür ist die EU da anscheinend, als politisches Abstellfeld.
Ja, aber das ist doch scheiße. Also gerade auf EU-Ebene. Ich finde das ja sowieso schon fragwürdig, dass wir unser eigenes Klimapaket abgeschlossen haben, obwohl das eigentlich ein Thema ist, was in die EU gehört.
Mindestens.
Und was, ja genau, was mindestens EU-weit beschlossen werden sollte. Mhm. Weltweit ist, glaube ich, utopisch. Das kriegst du nicht hin.
Nee, aber immerhin musst du irgendwas beschließen in deinem politischen Gremium, wo du halbwegs was zu sagen hast. Ne? Aber wie gesagt, das habe ich vorhin schon gemeint. Dafür brauchst du halt einen Politikstil, der gestalten ist, wo du sagst, hey, ich habe die Meinung, ich bin völlig überzeugt, das ist der richtige Weg und den gehen wir jetzt auch, wenn es weh tut. Ja? Und wir gehen den Weg und manche Möglichkeiten werden sich eher zumachen, wie zum Beispiel überall mit dem Auto hinzufahren oder so. Dafür pumpen wir Unmengen in neue Technologien und in Forschung, weil wir haben ja die Wissenschaftler und wir haben die Ingenieure. Versuchen da irgendwas aufzubauen. Aber erwartest du so einen Politikstil von Merkel?
Nee.
Von der von der Leyen? Vom Seehofer? I really doubt it.
Obwohl Merkel das eigentlich machen könnte. Also,
ja, natürlich sie hat ja auch, sie das machen, aber sie macht es ja nicht.
Nichts zu verlieren.
Ja, sie macht es seit 16 Jahren nicht. Oder noch weiter
noch
davor.
Noch viel länger.
Die war ja Umweltministerin in den 90ern.
Die
hat es einfach nicht gemacht. Sie will es nicht machen. Genauso wie der Söder. Der will es nicht machen. Der hat auch als junger... ich glaube, als Vorsitzender der Jugendorganisation von der CSU oder so.
Du meinst, dass er damals noch coole CSU-Videos gemacht hat auf YouTube?
Ja, genau wie der Armin. Nee, der hat auch gesagt, ja, bis 2020 können wir eigentlich klimaneutral sein in Deutschland. Lass uns das doch machen. Und jetzt, ja, Pustekuchen. Die wollen das nicht. Die wollen nicht auf den Tisch schauen und sich mit irgendwem verscherzen. Und das ist halt ein Witz. Und dann kommen noch zufällig solche Spenden von der Auto- und Öllobby, die halt gar nichts damit zu tun haben.
Besonders die Merkel, die jetzt absolut gar nichts mehr zu verlieren hat, weil...
Die eh schon weg ist.
Ja. Genau, die zur nächsten Bundestagswahl ist sie eh weg. Ich glaube, vielleicht hat sie noch Angst davor, dass sie schon vor Ende der 2 Jahre, die sie jetzt noch als Bundeskanzlerin übrig hat, von der CDU abgesägt wird.
Ja, aber diese Behauptung geht ja nur unter der Prämisse, dass du glaubst, dass die Merkel wirklich was machen will und wirklich irgendeine Ahnung von irgendwas hat.
Ja, stimmt. Das widerspricht natürlich ihrem Politikstil, den sie seit 2005 fährt.
Das hat auch so, sie ist studierte Physikerin, die hat einen Doktor in Kernphysik, glaube ich. In Kernphysik.
Ich weiß nicht.
Bin mir nicht sicher, aber sie hatte irgendwas mit Kernphysik zu tun, Nuklear. Hat einen Doktor gemacht. Und dann hat sie über die Atomkraftwerke nochmal völlig neu nachgedacht. Und ein halbes Jahr, nachdem sie alle Laufzeiten verlängert hat, hat sie es rechtswidrig alles abgeschaltet und einen Atomausstieg beschlossen. Und jetzt müssen wir allen Betreibern nochmal mega viele Milliarden nachschießen, weil wir ja den Atomausstieg beschlossen haben.
Das wäre sowieso was man durchaus doch nochmal diskutieren könnte. Also Atomkraft ist nicht ungefährlich und es ist auch kacke, weil wir damit Müll produzieren.
Aber es ist geiler als Kohle. Mhm.
Genau, also kurzfristig gesehen wäre es, also jetzt haben wir eh schon den Atommüll und zwar Unmengen davon. Ob wir jetzt nochmal 10 Jahre länger oder kürzer das produziert hätten, hätte man mal aufrechnen müssen, bevor man das entscheidet, ob
es vielleicht Sinn... Aber es hat ja eine Wahl gewonnen, darum ging es ja.
Ja, aber es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, vielleicht doch erst Braun- und Steinkohle abzuschalten und danach auf die Atomkraft zu verzichten, ja, aber... und das einfach noch 20, 30 Jahre weiterlaufen lassen, wo wir jetzt schon den ganzen Atommüll haben und egal.
Aber handelt unsere Regierung oder irgendein Politiker danach, was sinnvoll wäre, was wirklich langfristig so über meine Amtszeit, über die nächste Parteispende hinaus sinnvoll wäre für die Gesellschaft, für andere?
Für Merkel wäre das durchaus sinnvoll gewesen, weil sie ja jetzt 16 Jahre Bundeskanzlerin war.
Und halt nichts gemacht hat. Ja.
Ich finde es vor allen Dingen immer überraschend, wenn sie sowas sagt wie ich finde das doof, dass wir sowas noch gar nicht haben und so. Ja. Sie ist halt seit 16 Jahren an der Spitze. Sie hat 4 Regierungen rausgesucht und sich die Leute zusammengestellt.
Das ist genauso wie die SPD, die das sagt. Ne?
SPD. Der ist ja noch schlimmer.
Die dann auch sagt, ja, wir hätten das ja gerne, aber nee. Und dann beim nächsten Mal, ja, wir hätten das ja gerne, aber nee, geht nicht.
Wir haben ja gerade schon das Wort Planwirtschaft in den Mund genommen. Die AfD versucht ja daraus immer so einen Strick zu ziehen, dass sie das Gespenst des Kommunismus wieder hervorruft und sagt, oh nein, das ist ja total die Planwirtschaft und der freie Markt ist total in Gefahr.
Ja, deswegen AfDP.
Ja, aber die Frage ist, wo ist denn das Problem und hat die Planwirtschaft wirklich solche Defizite, dass man nicht nochmal drüber nachdenken könnte?
Eine demokratische nicht. Das Ding ist, wir befinden uns ja jetzt, ich habe mal ein sehr gutes Buch gelesen, das analysiert. Und zwar auf der Prämisse von diesem alten Spruch, der Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus ist, im Sozialismus wird erst verstaatlicht und dann ruiniert und im Bankrott gekriegt und im Kapitalismus wird erst ruiniert und dann verstaatlicht, so wie wir es mit den Banken gemacht haben. Und auf der Prämisse ist das Buch aufgebaut und versucht halt so Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Systemen zu finden. Und die haben auch festgestellt, dass halt im Kapitalismus auch Planwirtschaft herrscht. Alle Unternehmen, alle großen Unternehmen, Marktbestimmer, die haben auch alle 5-Jahrespläne, 10-Jahrespläne, 2-Jahrespläne.
Ja, klar.
Die setzen sich auch im Zentralkomitee, wenn man es jetzt so will, in der Unternehmensplanung oben zusammen, 10 Leute und die klügeln das aus und dann wird das so gemacht. Und die haben die Macht, das durchzusetzen, genau wie damals die SED oder sowas, ne, die Einheitsregierung. Und das ist überhaupt kein Unterschied mehr dazwischen. Und die rechnen halt nur in diesem 5-Jahres-Zeitraum.
Du setzt ja am Anfang des Jahres Ziele, was willst du erreichen, was willst du umsetzen. Du planst natürlich weit in die Zukunft, wo willst du irgendwann mal hin, natürlich mit gewissen Schwankungen. Und im Grunde, die Bundesregierung macht das doch nicht anders. Die setzt doch die Haushalte auch
erstmal für die
Legislaturperiode und dann natürlich nochmal jedes Jahr einzeln, wo die Budgets auf die einzelnen Ressorts verteilt werden. Aber im Grunde, jeder macht Pläne. Und das ist natürlich auch sinnvoll und das hat auch gar nichts mit Kommunismus oder sonst irgendwas zu tun, wenn man einfach mal einen Plan in der Hand hat und sagt, da muss es hingehen. Und wenn es der freie
Politik,
ne? Wenn es der sogenannte freie Markt nicht hinkriegt, einfach mal die Energien so zu verteilen, wie wir sie brauchen, sodass es für alle Menschen auf der Welt bestenfalls oder zumindest für unser Klima sinnvoll ist, dann müssen wir halt regelnd eingreifen.
Dann geht's halt nicht.
Ja, genau.
Genauso wie du halt. Es ist so blöd, dass man das heutzutage so oft erwähnen muss, aber genauso wie es halt Regeln gibt, dass man unter 18 nicht rauchen darf oder sowas. Wieso kann ich denn das den Leuten nicht verbieten? Darum geht es doch nicht. Es geht nicht darum zu sagen, ey, wir bestimmen jetzt jeden einzelnen Lebensstil und wir bestimmen jetzt, ob du heute Abend Pizza Funghi oder Pizza Salami isst oder sowas. sondern es geht darum, dass der reale Preis, das wäre auch komplett kapitalistisch gedacht, aber dass der reale Preis der Umweltfolgekosten, ich glaube, das ist beim Big Mac auch so an die 100 Euro oder 150.
Bei dem Big Mac?
Ja.
Bei einem?
Ja, bei einem.
Ugh, dafür ja. soll ich 100 Euro bezahlen? Ja.
Aber dass der reale Preis einfach eingepreist wird und dann könnte man meinetwegen auch den freien Markt mal machen lassen. Aber selbst das schafft ja der freie Markt nicht, weil es so viele Monopole gibt und so viel, was nicht eingepreist wird, wenn es die Politik nicht festlegt.
Aber ich würde das beim Big Mac tatsächlich bezweifeln. Das sind doch bloß diese zwei lapprigen kleinen Scheiben. Das ist doch gar nicht so viel.
Aber das ganze Fleisch, der ganze Transport.
Die Hälfte davon besteht aus Sägespänen, also bitte.
Ja, das stimmt. Und Soja. Ist dein Gemüse, Junge.
Nee, also klar, Rinderhaltung und so, das ist nicht effektiv, aber 100 Euro will ich tatsächlich für reale Kosten, wenn du Klimafolgekosten mit einberechnest, will ich tatsächlich mal bezweifeln.
Kurz recherchieren? Nee.
Das können wir ja später noch machen.
Okay.
Oder willst du nebenbei mal googeln?
Nee, alles gut, aber es ist auf jeden Fall enorm, enorm, enorm viel Umweltfolgekosten für einen Big Mac, den du essen kannst, auch mit der ganzen Verpackung, darum geht es ja auch.
Oh ja, das stimmt durchaus. Die ist aber schon immerhin mal aus Pappe und nicht aus Plastik.
Und schön beschichtet und bedruckt.
Ah
ja.
Oh.
Das sind ja die nächsten Fehler, weißt du, es geht ja nicht mal um so eine CO2-Bepreisung, das ist eigentlich so das Simpelste, das Dümmste, was du eigentlich seit den 80ern machen hättest müssen, seit du die Werte für FCKW und so eingeführt hast. Und eigentlich müsste es ja um einen gesamtgesellschaftlichen Wandel gehen. Es müsste, bleiben wir beim Thema Big Mac, es müsste darum gehen, wo kommt unser Fleisch her, wo kommt unser Mehl her, wie wird das transportiert alles, wie wird das kühl gehalten, dass wir nicht immer so ewig giftige Kühlmittel verwenden.
Spielst du auf die Statistik an, dass wir, wann war das, 2017 oder so, Großbritannien genauso viele Kartoffeln verkauft haben wie andersrum?
Ja, zum Beispiel das auch, dass Deutschland irgendwie ein paar Millionen Tonnen Kartoffeln nach Großbritannien verkauft hat und Großbritannien genau die gleiche Anzahl an Tonnen nach Deutschland, weil es halt günstiger war. Ne? Und auch, ja, aber sich alles mal zu durchdenken, auch zum Beispiel Druckerpatronen und Druckerfarbe, das ist alles theoretisch Sondermüll oder du verbrennst es und es erzeugt unglaublich viele Schadstoffe. Ja? Sich da einfach mal Gedanken zu machen, hey, Stichwort Kreislaufwirtschaft, wie kann ich etwas so verwenden und solche Produkte schaffen, dass sie danach wiederverwendet werden und zwar 100% in anderen Produkten oder auch im selben Produkt nochmal.
Aber die Ansätze gibt es ja im Grunde schon. Und
ja, aber die geht der freie Markt nicht her, weil es aufwendig ist.
Die gibt der freie Markt nicht her, aber wir haben ja in Deutschland schon ein aufwendiges Recycle-System, sage ich mal so. Es wird immer noch sehr viel Müll einfach wieder verbrannt.
Thermisch recycelt?
Ja, genau, thermisch recycelt. Also
verbrannt.
Korrekt, um da nochmal Energie rauszumachen. Aber ich meine, wir sortieren den Müll ja schon entsprechend vor und versuchen da möglichst viel wieder rauszuziehen.
Ja, aber allein dieses Plastik und dieses ganze Zeug, wieso macht man das nicht so, dass man es zwar vorsortieren muss, ist ja logisch, ist dann ersparst du den Leuten eine Mücke viel Arbeit, aber wieso macht man es nicht so, dass man es zu 100% wiederverwenden kann, dass man es abwaschen kann und da Lachs, der drauf ist, den kann man irgendwie abbeißen und der ist entweder abbaubar oder man kann ihn wiederverwenden. Das Metall, das Aluminium, das Plastik,
das was drin ist. Das funktioniert zum Beispiel bei Plastikflaschen, deswegen musst du die ja zum Beispiel im Supermarkt dann auch zurückbringen und kriegst Pfand drauf. Bei denen funktioniert das, da kannst du dann zum Beispiel auch T-Shirts draus machen, die bestehen ja mittlerweile schon zur Hälfte aus Plastik.
Ja.
Bei manchen Sachen.
Ja, aber bei den ganzen Einwegverpackungen.
Die Verbundstoffe sind so. Ja. Tetrapacks beispielsweise, da geht das nicht, weil da sind
die. Aber gut für die Umwelt.
Da sind die Verbundstoffe so verpresst, dass du das sehr, sehr schwer oder nur mit hohem Energieaufwand wieder trennen kannst, sodass es sich meistens gar nicht lohnt, die Energie da reinzustecken.
Die meisten Solarzellen der ersten, zweiten, dritten Generation auch, die so verpresst sind, dass du die gar nicht wiederverwenden kannst.
Genau. Und dann brauchst du halt eine entsprechende Alternative zum Tetrapack.
Ja.
Glasflaschen
beispielsweise. Glasflasche zum Beispiel, ganz einfach, Pfandsystem auf Glasflasche.
Ja, aber die sind doch schwer.
Steuer auf Plastik und auch auf die Plastikbeschichtung vom Tetrapack und auf die Außenbeschichtung, Steuer auf alles, was die Umwelt schädigt. Beziehungsweise Steuer in der Höhe, in dem Maße ist die Umwelt schädlich. Ne? Deshalb bei CO2 wäre es ja das Einfachste zu sagen, hey, eine Tonne CO2 schädigt die Umwelt ungefähr im preislichen Ausmaß von 180 Euro. Was wir dafür machen müssen, um diese Tonne wieder einzufangen, damit es nicht das Klima schädigt. Oder uns Menschen auch, wenn wir das einatmen oder sowas, bei zum Beispiel auch Stickoxide und so. Dann macht es auch eine Steuer, genauso wie es unser Klima schädigt. Genauso auf Plastik, genauso auf Aluminium, auf was weiß ich, Reifenabrieb von Autos und von Fahrrädern und so weiter und so fort, von Gummisohlen, von Schuhen.
Oh, eine Gehsteuer. Wenn Sie diesen Gehsteig benutzen wollen und die Adidas-Schuhe anhaben, dann bezahlen Sie so und so viel Geld.
Ja, halt auch für das Kautschuk und das Plastik, was in den Schuhen verbaut ist. Ganz einfach.
Ja, klar.
Weil dadurch kommen auch mega viele Mikropartikel in die Umwelt, die niemals wieder abgebaut werden. Auch das Mikroplastik und sowas, auch durch den Schuh- und Fahrradabrieb. Und es gibt schon zigtausende Alternativen dafür, von natürlichem Kautschuk oder sowas, das einfach in der Umwelt wieder verrottet und wieder, da wächst eine Pflanze drauf oder keine Ahnung was. Und das macht überhaupt kein Problem.
Ja.
Und das würde alles gehen. Wir haben die Technik, wir haben auch das Geld.
Das Problem dabei ist ja der freie Markt, weil das der andere Scheiß, dieses ganze künstliche Plastik, das ist einfach so billig.
Ja, weil wir es auch pushen. Ja. Weil wir es einerseits fördern mit Subventionen und sehr, sehr viel mit Subventionen fördern. Bei Plastik wäre ich mir nicht sicher, aber zum Beispiel bei Erdöl, bei konventioneller Landwirtschaft und so weiter und so fort, das fördern wir ja mit zig Milliarden.
Weil wir können ja keinen Unterschied machen zwischen konventioneller und nachhaltiger Landwirtschaft.
Nee, wir fördern ja auch Bauern, die besonders groß sind und nicht Bauern, die besonders gut wirtschaften.
Ja.
Ne? Und besonders
viel. Wieso, wenn du groß Team bist, dann Tierwohl hast du doch offensichtlich so ziemlich gut gewirtschaftet.
Ja, natürlich, aber so Richtung Tierwohl oder Richtung Ökologie oder sowas, nee, muss nicht sein. Auch danke hier an das CSU-geführte Landwirtschaftsministerium. Aber das müsste man noch machen. Das sind dieser gesamtgesellschaftliche.
Landwirtschaftsministerium ist CDU-geführt, das ist doch die Klöckner.
Ist klar nicht von der CSU?
Nee, die ist von der CDU. Die kommt doch aus Nordrhein-Westfalen oder
irgendwie. Das hatte ich verpennt.
Nee, aber das ist tatsächlich mal nicht CSU geführt. Das kannst du denen nicht
sagen. Dann habe ich vielleicht gerade ans Bayerische Landwirtschaftsministerium gedacht.
Ja, das ist wahrscheinlich CSU geführt,
wie alle anderen. Weil was sie auch gegen diese krasse Bienenkampagne gewählt hat und sowas weiß, ja. Alles wird es mehr.
Natürlich. Nee, weil gewettet haben die CSU nicht. Das ging doch dann auch von der CSU dann letztendlich aus, weil der Söder doch gerade auf so einem grünen Trip ist.
Ja, aber was haben sie gemacht? Sie haben erst ewig lang verhindern wollen in Ausschüssen und sowas, dass dieses überhaupt zur Abstimmung kommt. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wenn jetzt so viele dafür sind, dann machen wir mal irgendein Gesetz, das ungefähr, keine Ahnung, im ganz Bayern maximal 100 Hektar irgendwie ein bisschen ökologischer bewirtschaftet werden. Wow.
Auch geil in Bayern, bei Windrädern, die Abstände normalerweise deutschlandweit ja 1 Kilometer, in Bayern 2 Kilometer.
Ja, weil es so viele Bürgerinitiativen gab. Das war nicht mal die CSU schuld, sondern auch die Bürgerinitiativen. Das war vor ein paar Jahren schon. Und die haben so viele protestiert, weil man wieder krank durch die Windräder und durch die
ja, Vibration. Aber dann ist doch auch die Politik daran schuld, wenn man das nicht vermittelt bekommt, dass Windräder nicht krank machen.
Ja, weil sie es halt nicht wollen. Das ist so, weil, weißt du, wenn ein Atomkraftwerk in München steht, da beschwert sich niemand. Ne? Oder nur ein paar irgendwelche linksgrün versifften Ökospinner. Ja, aber wenn Windräder 1 Kilometer weit weg von meinem Dorf stehen,
vor allen Dingen 1 Kilometer weit weg, also bitte, was soll das denn machen, das dreht sich da.
Es verschandelt die Landschaft, nicht so wie die Autobahn oder das DHL-Logistikzentrum oder dass alle
oder Leute... Oder der fette Porsche, der auch mit aufholendem Motor durch die Landschaft düst, schon klar,
aber... Oder dass das ganze Dorf, was auf einmal so ökologisch ist und so um die Gesundheit besorgt und um die Landschaft besorgt, irgendwie ihre ganzen alten Kühlschränke einfach in den Wald schmeißen oder sowas. Nein, das belastet die Umwelt nicht, sondern das Windrad.
Aber ich finde das so krass, die Heute-Show war neulich bei so einer komischen Konferenz, wo darüber diskutiert wurde, soll jetzt hier ein Windrad gebaut werden oder nicht. Das muss natürlich ausgeschrieben werden, dann haben Bürger die Möglichkeit einzusprechen, wie das halt bei so öffentlichen Verfahren der Fall ist. Und was da für Spinner zugelassen werden, also es darf natürlich jeder seine Meinung sagen und jeder darf seine Bedenken äußern, aber muss es denn da nicht mal so einen wesentlichen Faktor geben, dass nicht jeder da irgendwelchen Schwachsinn, der unwissenschaftlich ist, von sich geben darf? Also es muss ja auch alles so seine Grenzen haben. Ja. Ich kenne das ja nun selber, weil ich ja auch Genehmigungsverfahren mache für andere Bauvorhaben, wo wir dann halt auch Gutachten schreiben und die verteidigen müssen. Gegebenenfalls bei einem Bürgertermin, wenn es eben entsprechende Einwendung gibt. Und dann sitzt du da halt als Gutachter und musst eben dem Bürger die Angst nehmen, beziehungsweise erklären, was du damit meinst, warum du zu der Einschätzung gekommen bist und so weiter, warum du das Vorhaben für gut oder eben schlecht hältst, je nachdem. Und dass es dann solche Instanzen bei sowas nicht gibt, beziehungsweise dass es da...
Das wäre so wichtig.
Dass es da niemanden gibt, der da fachkundig widersprechen kann. Die Politiker sitzen da, sagen nichts, drucksen
rum. Ja, wir nehmen ihre Meinung ernst. Anstatt dass du sagst, hey, wo haben Sie diese Informationen her? Lassen Sie uns doch mal drüber reden.
Oder sowas, ne? Wissenschaft ist keine Meinung. In der Wissenschaft gibt es nur richtig oder falsch. Und darüber kann man auch erstmal nicht diskutieren. Du kannst natürlich andere Hypothesen aufstellen und dann werden die geprüft. Und zwar
du kannst andere Schlüsse daraus ziehen. Ja.
ja, du kannst von mir aus auch andere Schlüsse rausziehen, aber es gibt gewisse Fakten, über die wird nicht mehr diskutiert, die sind einfach da. Und da können nicht irgendwelche Spinner ankommen, die irgendwas in irgendeinem Internetforum gelesen haben und dann daran rütteln oder Angst haben oder ihre Meinung oder ihre Sicht der Dinge haben. Wenn das keine Wissenschaftler sind und die nicht ernsthafte Gegenargumente bringen können, dann ist das ein Scheiß wert. Ja. Sorry, das regt mich sehr auf.
Ja, ich verstehe das aber auch. Also das Problem ist halt, dass wir gemerkt haben oder gesamtgesellschaftlich gemerkt haben, dass uns diese ganzen wissenschaftlichen Diskussionen, die auch durchaus so in diesen Beratungsgremien auch durchaus gute Ansätze haben, auch diese Umweltberatungsgremien für die Bundesregierung, die schlagen ja auch viel härtere Maßnahmen vor. Bloß die kriegen es halt nicht umgesetzt. Und diesen Wissenschaftstalk, sag ich mal, und dieses Expertentum, was bei uns langsam in die Regierung reingekommen ist, und auch in die Politik und immer wieder
das,
wird sich
das
auch
das gibt es ja eigentlich berufen. Schon immer. Es gibt auch immer so, zum Beispiel sagen wir die Wirtschaftsweisen oder sowas ja auch.
Ja, aber es gibt es erst so seit in Deutschland seit 30, 40 Jahren, sag ich mal. Also 10 Jahre vor der Wende vielleicht. Und das ist halt ein Problem, weil man, ich denke, gesamtgesellschaftlich merkt man, man steuert irgendwie auf den Abgrund zu. Irgendwie ist alles scheiße. Selbst der Mensch, der bei Pegida mitläuft und bei die AfD wählt, und das ist es und sowas, der merkt auch irgendwie sind wir gerade nicht auf einem guten Weg. Irgendwie sind wir gerade kurz vorm Abgrund. Er denkt halt, der Abgrund ist die Migration und nicht der Klimawandel, das ist okay.
Ja.
Na? Aber irgendwie haben wir doch alle das Gefühl, irgendwie läuft alles gerade in eine falsche Richtung. Irgendwie müssen wir irgendwo konkret krass anpacken. Und dann sagt man halt, ja okay, bis jetzt haben halt so viele Wissenschaftler geredet und schlaue Sachen gesagt und die Politiker haben immer gesagt, ja, wir hören dem Wissenschaftler zu, wir machen das. Und wir sind halt trotzdem jetzt an diesem Punkt und dann hören wir halt nicht mehr auf Wissenschaftler.
Es sollte einen schon ein bisschen nachdenklich machen, wenn die Merkel ja offensichtlich eine Doktorin ist und Wissenschaftlerin und eigentlich Ahnung auch von der Klimamaterie hat und dann letztendlich doch so ein Bumsball rauskommt, dass selbst wenn Wissenschaftler an der Macht wären, es nicht sonderlich viel besser werden würde, weil es ist halt Politik.
Ja, ich habe neulich mir mal was Interessantes überlegt, nämlich es gibt ja du hättest ja eine reine Technokratie, nennt man das, wenn nur Wissenschaftler und Experten an der Macht wären. Da wäre ja die französische Regierung oft dafür vorgehalten, das wird ihr vorgehalten, weil die ja so ein komisches System haben, wie du nach oben kommst und Präsidentschaftskandidat wirst. Und dann gibt es halt die reine Demokratie, wo auch jeder Hansel aus dem Volk gewählt werden kann.
Was theoretisch, aber praktisch funktioniert es trotzdem nicht, weil du musst ja deinen Wahlkampf trotzdem finanzieren und das.
Du musst aufgestellt werden, aber davon abgesehen, ich fand eine ziemlich interessante Mischform, wo du trotzdem Experten drin hast oder Experten drin haben könntest, eher, dass du nicht die Regierung wählst und eine Partei, sondern dass du die Ministerien wählst.
Ja, das haben wir auch schon mal diskutiert, ne?
Ja, dass du nämlich sagst, hey, ich hätte doch gerne die Grünen im Umweltministerium, die Linken im Sozialministerium, die CSU meinetwegen im Heimatministerium oder sowas, ist ja egal. Na, kannst auch die Linken überall hinwählen, aber im Endeffekt würde es dann so rauskommen und die müssen dann zusammenarbeiten und eine Regierung machen.
Genau.
Und dann könntest du halt auch sagen, hey, ich sehe aber das Expertentum eher bei dem und dem in dem Bereich und eher bei dem und dem in dem Bereich, dann könnte ich eine Experten auswählen und nicht, wie es bei uns im Kabinett immer stattfindet, so alle ziehen Streichhölzer, der das Kürzeste hat, wird Kultusminister und der das Längste hat, wird Wirtschaftsminister oder Verteidigungsminister. Ne?
Und,
das ist halt ein absoluter
Schwachsinn. Und die ganz dumm kriegen dann das Entwicklungsministerium.
Ist
natürlich wahltechnisch.
Hallo Herr Müller.
Wäre es natürlich sehr schwierig, das umzusetzen.
Ach, komm.
Du hast gesehen, bei der Europawahl gab es hier in Sachsen 3 Abstimmungen, beziehungsweise hier in Dresden. Kommunalwahl, Stadtratswahl und Europawahl. Und die Schlangen vor den Wahlbüros, die waren ewig lang. Jetzt stell dir mal vor, du hättest da, wie viele Ministerien gibt es? 24 oder so?
Ja, und du müsstest halt auch noch, das Problem ist ja auch, dass bei jeder neuen Regierung vielleicht neue Ministerien kommen oder wieder zusammengelegt werden.
Ja.
Das musst du ja auch irgendwie in diese Abstimmung mit reinbekommen.
Ja gut, okay, das müsste man dann vielleicht vorher regeln, dass die Ministerien zumindest feststehen und jede Partei, sagen wir, einen Kandidaten vorschlagen kann.
Ja.
Also du müsstest dann 24 Kreuz machen, müsstest dich 24 Mal entscheiden.
Aber du hättest auch eine richtige Wahl, du könntest auch wirklich ich nehme den für diese geile Umweltpolitik oder ich nehme den dafür, dass er endlich mal die Bahnstrecken ausbaut oder sowas.
Aber sorry, die meisten haben ja schon mal Probleme, sich damit auseinanderzusetzen vor der Wahl, was will welche Partei.
Ja, aber das Problem ist ja doch eher, dass man eben das Gefühl hat, dass man nicht mehr gehört wird und dass sie sowieso machen, was sie wollen. Und so könntest du die Leute eher ein bisschen festnageln und nicht sagen, ja, ich habe jetzt die Partei gewählt, ist jetzt in Koalitionsverhandlungen, mal schauen, was dabei rauskommt. Die berufen sich auf die anderen und mussten Zugeständnisse zu den anderen machen. Die anderen berufen sich auf meine Partei und mussten Zugeständnisse machen. Am Ende kommt was raus, was keiner wollte.
Ich glaube, es würde einfach schon mal ausreichen, wenn du einfach fachkompetente Leute in die Position befördern würdest. Beispielsweise unsere neue Drogenbeauftragte. Die Möttler, die geht ja jetzt irgendwie nach EU-Parlament 1000. Und wir kriegen eine neue Drogenbeauftragte. Und da fragte doch Thilo Jung in der Bundespressekonferenz, wie denn das bestimmt wird. Und die Bundesregierung beruft natürlich den Beauftragten. Und dann fragte er, welche Kompetenzen sie denn mitbringt. Und die Antwort war, keine, aber die Möttler hatte ja auch erst keine und hat sich da sehr gut eingearbeitet.
Ja.
So. Du sollst natürlich immer die Möglichkeit haben, dich in neue Positionen reinzuarbeiten
aber
oder
wieso?
So. Aber man könnte doch mal davon ausgehen, dass wenn man jemanden in die Position eines Drogenbeauftragten bringt,
oder Digitalbeauftragten oder irgendwas,
ja. Oder sonst irgendwas, dass er vorher schon mal irgendeine Schnittstelle mit dem Thema hatte. Warst du zum Beispiel Sozialarbeiter und hattest auf der Straße Kontakt mit dem Stoff?
Oder Mediziner
hast du dich,
oder sowas.
Genau, hast du dich als Wissenschaftler damit auseinandergesetzt, welche Wirkung Drogen haben oder sonst irgendwas. Aber wenn du halt
von irgendeinem Handel, das regt mich auch so auf, auch bei den Ministerien, auch das von der Leyen ist ja das allerbeste Beispiel, ne? Die war Sozialministerin zweimal, glaube ich, dann war sie Arbeitsministerin, dann war sie bei der Bundeswehr Verteidigungsministerin. Und was hat sie dafür getan? Nichts. Sie hat eine Parteikarriere hingelegt und deswegen ist sie in dem Ministerium aufgestiegen, immer ein höherwertiges Ministerium bis zum Verteidigungsministerium. Und jetzt die EU-Kommission. Was hat sie davor gemacht? Nichts. Nichts. Sie hat keine EU-Politik gemacht, sie hat sich nie zur EU geäußert, außer, ja, wir müssen die Verteidigungsausgaben hochfahren. Und bevor sie zur Verteidigungsministerin geworden ist, hat sie auch nie irgendwas damit zu tun gehabt. Und beim Sozial- und Arbeitsministerium will ich gar nicht reden, was sie da alles versorgt hat.
Okay, sagen wir mal, als Kommissionspräsidentin musst du eventuell eine Führungspersönlichkeit sein. Und
ist das von der Leyen?
Und sagen wir mal, die hat verschiedene Ministerien geleitet. Ich sag mal so, ich sehe zumindest, dass sie da Erfahrung hätte sammeln können. Also so,
die Möglichkeit bestünde, ja.
Also da würde ich vielleicht sogar eventuell noch mitgehen.
Ja, aber trotzdem, aber, dass die Ministerienskarriere, die sie davor durchgelaufen hat. Ne,
das aber warum zum Beispiel, es gibt doch Landwirte im Bundestag, warum sollen denn zum Beispiel nicht mal ein Landwirt Landwirtschaftsminister werden?
Ja?
Ist vielleicht ein bisschen, der ist dann vielleicht auch parteiisch und dann den Landwirten eher zugetan. Und
aber der hätte Ahnung von
aber der hätte zumindest erstmal Ahnung davon. Und dann gibt es ja immer noch den starken Umweltminister, der könnte ja dann jemand sein, der sich schon mal so ein bisschen, was weiß ich, mit Umweltverträglichkeitsprüfung oder so auseinandergesetzt hätte.
Martin?
Ja.
Genau. Oder jemand, das war das Beste zum Beispiel mit der Griechenland-Krise oder so vor ein paar Jahren, wo es dann hieß Schäuble gegen Varoufakis, ne? Schäuble Jura studiert, hat das Stipendium hinterhergeworfen bekommen und die Dissertation. Varoufakis zweimal Doktor in Ökonomie und in Philosophie, ja, der hat keine Ahnung von dem, was er sagt. Nein. Ne? Anstatt dass du sagst, hey, ich lege dir jemanden hin, der versteht die größeren Zusammenhänge, das muss ich dir nicht erklären, sondern der weiß das, der hat Mitarbeiter, die kann er genau andeuten, was sie ihm zuarbeiten müssen, und der versteht diese ganzen Zusammenhänge. Nein, wir werfen einfach irgendwen rein, den ich gerade abschieben will oder den ich gerade promoten will, und dann wird das schon.
Hey, ne? Dafür haben wir dem Schäuble zu verdanken, dass wir die schwarze Null im Grundgesetz verbandelt haben, und er hat nichts gegen den Cum-Ex-Skandal getan.
Ich würde mal sagen, darauf stoßen wir an und ich sage Cum-Ex.
Dann wäre die Sendung jetzt aber sehr schnell vorbei.
Ja, das macht man mal nicht, das stimmt. Aber ja, das sind halt so Sachen, wie gesagt, da fühlen sich Bürger zu Recht alleingelassen. Da fühlen sich Bürger zu Recht verraten von der Politik, weil sie einfach so eine Scheiße bauen. Aber es ist dann trotzdem keine, es ist vielleicht ein Grund, aber es ist keine Entschuldigung dafür, dann zum Beispiel die AfD oder die CDU zu wählen.
Oder die aktuelle Bildungsministerin, die Karliczek.
Ja.
Da nimmt die sich 2 Jahre Zeit, um erstmal reinzuschnuppern und zu schauen, was sie denn weil machen kann. Denn
passiert,
und, so. Ne? Und unser Bildungssystem ist ja nun mehr als marode. Das ist klar.
Selbst wir als Leute, die sich nicht damit krass beschäftigen, wissen das. Ne?
Ja, so. Klar, Bildung ist eher Ländersache und so, aber trotzdem hat doch der Bund da gewisse Förderungs- und Steuerungsmöglichkeiten. Und also klar, wenn du neu im Ministerium kommst, das würdest du jetzt vielleicht auch, wenn du Lehrer wärst oder sonst irgendwas, zum Beispiel Sigmar Gabriel, der ist ja Lehrer, wenn der jetzt Bildungsminister wäre, müsste man wahrscheinlich auch erstmal gucken, wie läuft das in dem Ministerium.
Ja, klar,
das würde,
die Strukturen sagen, anschauen, ist okay.
Halbes, dreiviertel Jahr dauern.
Geschenkt. Ist okay, es muss jeder machen.
Ja. Aber irgendwann könnte doch mal irgendein sinnvolles Gesetz von kommen. Und
ja, aber die haben ja keine Ahnung davon, deswegen sagen sie alles, was entweder die Parteiführung sagt oder die EU oder halt was so aus ihren Mitarbeitern ein bisschen rauskommt.
Ach, was steht denn im Koalitionsvertrag so zur Bildung drin? Genau. Ach, nichts wirklich,
irgendwas
Digitales.
Ja.
Ja. schauen genau. wir mal.
Anstatt zu sagen, hey, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Klos in Schulen, die vielleicht nicht so krass eklig sind, wie sie jetzt gerade sind. Wir brauchen neue Turnhallen, wir bräuchten vielleicht mal gut ausgebildete Lehrer, ich sag's jetzt nur nochmal, oder kleinere Klassen oder sowas.
Und das
oder
Problem mehr ist ja, das Geld ist ja da. Ja. Es kann halt einfach nur nicht abgerufen werden, weil es einfach zu bürokratisch ist.
Ja, weil die Leute halt Angst haben, irgendwas Krasses zu nehmen, weil du, egal welche Maßnahmen du radikal umsetzt, ne? Und selbst wenn du nur sagst, wir machen jetzt kleinere Klassen für alle, heißt mehr Lehrer, mehr Schulen und mehr Klassenzimmer. Ne? Selbst das, da würden Elternverbände dagegen auf die Straßen gehen und Lehrerverbände und was weiß ich, weil die dann alle sagen und von irgendeiner Lobby natürlich bezahlt werden im Hintergrund auch, so, ja, das kann doch nicht sein und das ist bis jetzt war es auch gut und wir haben es auch gut gemacht. Das ist immer die beste Argumentation bei der Bildung zu sagen, ja, uns hat es nicht geschadet. Auch so mit Prügelstrafe und so, ja, mir hat es nicht geschadet. Erstmal würde ich das bei der CSU sehr verneinen. Das hat ihnen anscheinend sehr geschadet. Und zweitens haben wir nicht...
Ja, der Gauland, der könnte das doch noch miterlebt haben mit der Prügelstrafe, oder?
Der ist ja, locker der Seehofer bestimmt auch. Zweitens, mein wichtigerer Punkt wäre eigentlich so, vor allem bei Bildung, wo es wirklich konkret darum geht, was geben wir unseren Kindern in den ersten 20 Lebensjahren oder 25, wenn du die Uni oder Ausbildung mitzählst. Ne? Da könnte man noch den Anspruch haben, hey, es wäre vielleicht cool, wenn wir eine bessere Bildung hätten als vor 50 Jahren. Und zwar immer zu sagen, hey, es wäre doch cool, ja, es war vielleicht damals das und das gut, dann war das und das schlecht, lasst uns das doch mal verbessern für die Kinder, die jetzt groß werden.
Und vor allen Dingen, an der Uni wird ja zum Beispiel jetzt immer wieder gemeckert, ja, die Leute sind nicht gut genug ausgebildet und die haben überhaupt keine Kompetenzen mehr. Wundert es einen denn, wenn man die Lehrpläne immer voller macht, zum Beispiel eine zweite Fremdsprache schon in der 6. Klasse einführt und alles noch mehr verdichtet und noch mehr Unterrichtsausfälle und alles weiter. Wundert
weil die Lehrer scheiße bezahlt werden?
Nee, genau. Ja. Die Schüler müssen immer mehr lernen in immer kürzerer Zeit und sollen dann aber auch noch irgendwelche Kompetenzen und Neigungen aufbauen. Ja. Kompletter Blödsinn. Könnte man von oben, denke ich mal, super gut regeln.
Ja, mein Lieblingsspruch von Hagen Rether, super Kabarettist zu dem Thema. Die meisten Schüler machen nach dem ganzen Stress erstmal ein soziales Jahr. Dann weißt du, welche Jahre das davor waren. Ne? Keine sozialen. Nee. Und auch dieser Witz, dass wir in jedem Bundesland ein anderes Bildungssystem haben und dass ein Abi vom Bundesland abhängig ist, ob das was wert ist oder was nicht. Wenn du dich für Medizin oder für Psychologie oder für irgendwas anderes Krasses mit NC bewerben willst und du hast irgendwie in Bremen dein Abi gemacht mit 1,0, dann lassen sie dich nicht rein. Nee. Was ist denn das für... Also ganz ehrlich, ich bin auch gegen Zentralismus. Ich bin auch dafür, dass viele Dinge schön dezentral in der Kommune oder in der Gemeinde geregelt werden können oder selbst in der einzelnen Schule geregelt werden können. Immerhin ein einheitliches Bildungsniveau in ganz Deutschland wäre doch mal eine schöne Sache.
Vor allen Dingen, du wirst
oder in der ganzen EU. Man wird da noch träumen dürfen.
Du wirst da als Schüler degradiert, wofür du überhaupt nicht kannst. Du kannst ja nicht zu deinen Eltern sagen, hier, sorry, Bremen, damit kann ich später nicht
lass machen. Lass mal in der 11. Klasse nach Sachsen ziehen oder nach Bayern. Ja.
Interessant, wo wir vom Ausgangspunkt Klima jetzt wieder hingekommen sind.
Ja, was halt gesamtgesellschaftliche Probleme sind. Das ist halt genau wie das Soziale, dass das gegeneinander ausgespielt wird. Ja, und unsere deutschen Obdachlosen, genau mit den Migranten auch. Ja, lass erstmal was für die deutschen Obdachlosen tun oder für die Hartz-IV-Leute. Ja, das habt ihr doch die letzten 20 Jahre auch nicht getan. Warum soll es dann auf einmal daran scheitern? Warum ist das jetzt der Grund zu sagen, nee, dann können wir Hartz-IV nicht überhören. Nee, dann können wir auch den Mindestlohn nicht überhören. Nee, dann müssen wir euch ja auch noch was wegnehmen wegen der Steuer. Das wird schwierig. Nee, das machen wir lieber nicht. Wir sind keine Verbotspartei.
Nee, wir könnten zwar den Reichen so eine Erbschaftssteuer.
Nein, das wäre...
1-2 Millionen darfst du gratis mitnehmen und erst danach... Aber,
das ist zu hart. Wir sind keine Verbotspartei.
Nee, und vor allen Dingen, dann ziehen die Vermögen aus Deutschland weg, woanders hin.
Ja,
und,
natürlich. Kapital ist ein scheues Reh. Wenn es irgendwie, es zuckt im Wald, es knackt ein Ast, ein Finanzminister fällt vom Baum oder sowas und dann springt es.
Gerade mit den Immobilien, die lassen sich so schnell verschieben
von A nach B. Genau. Und mit dem Mindestlohn aus, wir müssen ja international konkurrenzfähig bleiben.
Jetzt wird es ja doch sehr link. Vielleicht sollten wir noch mit einer einfachen Frage enden. Adrian, was kannst du denn persönlich machen, um das Klima zu schützen?
Weniger konsumieren und bei dem wenigen, was ich konsumiere, darauf achten, dass es besser ist. Punkt aus. Zum Beispiel Wein vom Bodensee.
Regional eingeschifft.
Nicht aus Südafrika. Ja. Glück gesagt, aber ist so.
Und ich muss sagen, also der schmeckt wirklich hervorragend. Also da habe ich einen guten
Kopf. Wir haben auch guter deutscher Wein. Um das AfD-Plakat, Wahlplakat, was sie immer noch recyceln, zu zitieren, Burka, Ich stehe mehr auf Burgunder. Oh mein Gott, ist das nicht super.
Das ist manchmal einfach so doof. Man kann ja auch eine Burka tragen und Burgunder trinken, obwohl
ich glaube, das wäre, mein Lieblings-Die-Partei-Plakat, würde ich erstmal machen. So irgendwie eine Frau, die, oder am besten ein Mann, der Burka trägt und das so hochhebt, den Schleier über den Mund und dann so ein schönes, volles Glas Burgunder in der Hand, so. Ich kann beides, Burka und Burgunder.
Wir sind schon fast beim Rauschmeißer, aber hast du den Postillon-Artikel gelesen mit dem Burgundel?
Ja. Bitte erzähl ihn nochmal.
Und zwar ging es darum, dass muslimische Frauen auf dem Oktoberfest natürlich ein bisschen benachteiligt sind, so mit Kopftuch und so. Deswegen hat jetzt ein Designer, laut dem Postillon, ein Burgundel entwickelt, also eine Mischung aus Burka und Dirndl.
Mit wunderbarem Ausschnitt, aber trotzdem noch Burka.
Genau, also Vollverschleierung im Gesicht und dann natürlich untenrum eher so die typische bayerische Tracht.
Und da muss man auch sagen, jeder darf seine Religion haben, aber für mich und ausüben. Solange es anderen nicht schadet. Aber von meinem atheistischen Standpunkt aus zeigen diese ganzen Anschläge und religiöse Fanatiker auf der ganzen Welt von jeder Seite einfach nur, dass es jeder Religion gleich wert ist, zu verachten und verachtet zu werden von uns. Weil es halt bestimmte Sachen, eben Gleichstellung der Frau, Behandlung von Minderjährigen und sowas, ist ja auch jetzt wieder der neue Missbrauchsfilm über die katholische Kirche im Kino. Und das ist halt wirklich, also Religion hat einfach gar nichts mehr damit zu suchen, wenn
es so doch, rausläuft. Es war doch wirklich erst vor 1-2 Wochen diese Bischofskonferenz, wo der Papst explizit gesagt hat, wo Deutschland, also die deutschen Bischöfe, mal diesen Missbrauchsskandal, den es jetzt seit 10 Jahren oder so gibt, seitdem auch, das offiziell bekannt ist.
Spaß, ich sag's ja nur.
Den gibt es seit 10 Jahren oder so. Jetzt kommen die auf die Idee, das aufzuarbeiten. Und der Papst sagt so, nee, keine deutschen Alleingänge.
Nee, lass
das mal. Was ist das? Was ist das für ein Verein?
Ist ein guter Papst.
Ja, der ist total für die Menschen.
Ja, hier im immer so antikapitalistisches Heißwasser und dann aber nichts machen. Ne? Es gibt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal zitiert habe, aber ich komme immer wieder darauf zurück, wenn ich mir den Papst anschaue. Es gibt einen relativ guten Film, so aus den 60ern und 70ern, heißt In den Schuhen des Fischers. Und dann geht es darum, dass jemand, der im Kriegsgefangenenlager war, über Umwege zum Kardinal gewählt wird und dann über Umwege zum Papst gewählt wird. Also relativ zuverlässige Geschichte. Und der hatte auch eben so eine Einstellung, wie sie unser aktueller Papst, oder der aktuelle, ist nicht meine, der aktuelle Papst propagiert, so antikapitalistisch und für die armen Menschen und sowas und wir müssen uns wieder auf die Ursprünge zurückbeziehen und Nächstenliebe. Ich spoiler jetzt, aber der Film geht damit zu Ende, dass er auf dem, ich glaube beim Ostergottesdienst, also irgendein krasser Feiertag, wo alle Augen auf ihn gerichtet sind und er in allen Nachrichten ist, dass er sagt, ich gebe alle Reichtümer der Kirche hin und überall in der ganzen Welt hat kein Priester mehr das Recht, irgendetwas zu behalten, was nicht absolut nötig ist, um das Gebäude der Kirche aufrechtzuerhalten, also die Backsteine, die Mauern tragen, und um die Messe zu führen. Und alles andere, was mit Gold und mit Schätzen und mit Kunst und mit irgendwas zu tun hat, das sollen wir verkaufen und das Geld den armen Menschen geben.
Weißt du, warum das nicht funktionieren würde? Es gibt ja die Institution der Vatikanbank.
Das ist auch lustig, ja.
Und die sind ja im Grunde auch so ein Kartell und Bank und generell, also ich glaube, der Papst, der ist dann eine Marionette. Laufen auch viele
Schwarzgeschäfte drüber.
Ja, genau. Und die ziehen da ihre Schäfchen im Hintergrund ins Trockene. Aber vielleicht sollten wir auch nicht einfach jedem alten weißen Mann zuhören.
Ja, es ist halt das, aber wer kommt denn sonst an die Macht? Ne? Du brauchst halt neue Institutionen, die neue Zugangsvoraussetzungen haben, um bestimmte Gremien einfach mal aufzulockern, weil ich meine, wer ist denn der junge Hippe jetzt in der Bundesregierung, Olaf Scholz?
Jens Spahn.
Also, stimmt, der hat das Gesundheitsministerium, ne?
Ja.
Oh.
So hip und swag, lass uns einfach mal 20 Millionen für Homöopathie raushauen, obwohl es totaler Schwachsinn ist.
Spanosaurus, ey. Echt.
Huiuiui. Könnte der nächste Bundeskanzler werden?
Ich dampfe nicht aus, wirklich. Auch bei Annegret Kamp-Kamp.
Nee, die nehmen sich. Also alle drei, die da zur Auswahl standen bei der CDU: Jens Spahn, Annegret Kamp-Kammbauer und hier der Merz. Die waren alle drei gruselig.
Es ist halt wirklich
aber gruselig. Aber es liegt einfach wahrscheinlich daran, weil es die CDU ist. Die ist einfach gruselig.
Ja, ich meine, wen hast du denn dahinter? Das ist das Ding. So bei der Linken oder bei den Grünen hast du vielleicht zwei, drei Positionen unter den Führungspositionen oder auch an den Führungspositionen Leute, die halbwegs okay sind. Wo du sagst, in bestimmten Einstellungen haben sie einen guten Ansatz und lass sie das doch mal machen.
Das ist halt so krass. Also ich kann es natürlich verstehen, wenn du in einer Machtposition bist, dass du nicht unbedingt daran interessiert bist, Leute hochzuziehen, die dir selber gefährlich werden können und die dich entmachten können. Das hat ja zum Beispiel bei Kohl und Merkel letztendlich
für dazu Kohl nicht so gut geklappt.
Ja, genau. Deswegen verstehe ich da auch den Zug von der Merkel. Aber also... Das kann es doch nicht sein. Also
da sind wir wieder bei den Vierjahresplänen, ne?
Ja, genau.
So, du planst halt nicht, du planst die eigene Amtszeit und die eigenen Parteispenden und vielleicht dann noch eine Anschlussverwendung wie der Gabriel oder der, der Steinbrück, die dann auch so für 20.000 Euro in der Stunde irgendwo Vorträge halten, was ja praktisch auch einfach nur eine Bestechung ist, weil wer zahlt 20.000, um Gabriel oder Steinbrück eine Stunde reden zu hören? und das ist dann okay, aber alles, was danach passiert, alles, was irgendwie mit Kindern, also mit irgendwas zu tun hat, damit irgendwas halbwegs okay und vernünftig läuft? Nein. Wieso? Wir sind nicht zuständig. Wir sind ja nur die Politik, wir sind ja nur die Regierung. Ich meine,
man kann es uns nicht anlassen. Was man in Amerika kritisieren kann, wäre das vielleicht was wir uns abgucken könnten, dass wir die Amtszeit auf 2 Legislaturperioden begrenzen.
Ja, bei der Merkel, ja.
Das würde einfach dazu führen, dass du dann zumindest dir innerhalb dieser 8 Jahre oder der letzten 4 Jahre dann jemanden neuen hochziehst,
der vielleicht Obama auch kompetent ist
und der was vielleicht auch von dir lernen könnte.
Ja. Aber was zum Beispiel Obama ja auch verpasst hat, ne? Der hätte eben jemanden hochziehen können und alle wussten, dass Hillary versagen wird, aber sie haben sie ja trotzdem
genommen. Ich habe mir gestern nochmal die Anschaltsfolge angeschaut, wo diese Gerichtsverhandlung ist und wo letztendlich Hillary und Trump da sind.
Wird, ja.
Das ist vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, dass es Trump geworden ist.
Ja, hey, das war die Wahl zwischen Not und Elend, muss man wirklich sagen.
Nein, ich glaube, die Hillary, die wäre einfach noch intelligenter gewesen und hätte das einfach besser nutzen können. Bei Trump versuchen jetzt alle
irgendwie in Einfluss reinzubringen.
Das Schlimmste zu vermeiden und das klappt halt irgendwie, weil...
Und alle auf der Welt sind noch ein bisschen so, sag ich mal, vorsichtiger mit den USA. Und das wäre jetzt auch genau die Zeit für uns, so uns aus der NATO ein bisschen rauszulösen, von den USA ein bisschen zu lösen, zu sagen, hey, wir machen als Deutschland, als Europa eine eigene Politik, wir versuchen unsere Seite reinzukriegen. Und bei Clinton hätte es halt gar keine Chance gehabt. Ja, die erste weibliche Präsidentin und jetzt nein, eine Frau und
Aber ich glaube, die hätte auch die Sache im Nahen Osten noch ein bisschen mehr verschärft.
Ja, klar. Als Außenministerin war die ja komplett auf Kriegskurs.
Das ist ein Thema für die übernächste Folge mit dem Buchstaben N, vielleicht zum Nahen Osten.
Oh, da kann ich viel erzählen.
Sprechen wir erstmal über L, vielleicht wie Liebe.
Liebe, Liberalismus.
Ach nee, nicht Liberalismus. Obwohl, es ist im Grunde egal. Wir kommen doch wieder darauf. Und letztendlich sprechen wir darüber, wie man Liebe verkaufen kann und wie der freie Markt die Liebe regelt.
Und das tut er gut, muss man wirklich sagen, das sieht man an Tinder. Ja, das war es jetzt erstmal in dieser Folge, wir sind froh, dass wir zurück sind.
Ja, zurück, wieder da.
Zurück
immer im noch Internet. Hier. Genau, also wie gesagt, wir hören uns spätestens hoffentlich in 4 Wochen wieder, falls die Folge nicht wieder verschippt geht.
Nein, aber wir bemühen uns und vielen Dank fürs Zuhören.
Nein, bis dahin sagen wir auf Vino hören.
In Vino Veritas. Der Aufmachen-Podcast.
Na gut. Haben wir jetzt einen Cold Closer eigentlich, oder?
Ja, wir wollen jetzt die Anstalt gucken. Gute Serie. Können wir nur.
Ja. Also viel mehr Informationen als im ganzen anderen ZDF-Programm, als die heute schon vielleicht mal ausgenommen. Aber ja. Aspekte können auch. Aspekte, Panorama, Panorama sage ich schon. Monitor kann ich sehr empfehlen. Ach, Monitor hat sehr gute Beiträge.
Grünversiffte Sendung.
Ja.
Die mag ich nicht.
Die geht gar nicht auf meine Gefühle ein.
Ja, mei.
Ah, jetzt sind wir fast schon bei der Österreich-Wahl, ne? Mit dem Dialekt.
Wollen wir noch kurz drüber reden?
Oh! Nee, ich glaube, ich habe keinen Stachel mehr dafür.
Na gut. Ciao.
Ciao.